Radio Okie-Tokie, Radio Okie-Tokie, von Mensch zu Mensch.
Und einen wunderschönen guten Abend draußen an den Boxen. Herzlich willkommen heute am 13. August 2018, 20 Uhr. Haben wir es, ja, die einen haben schon gemerkt, eigentlich wollten wir heute die Susan May hier bei uns begrüßen mit der Herz- und Friedensmeditation und einen Talk. Susan May, Dankeschön, sage ich, hat wohl einen Auftrag bekommen, wo sie mit ihrer Arbeit im Außen, ja, ihr Projekt nach vorne bringt. Und das freut mich speziell für Susan, dass auch sie gehört wird. Und Dankeschön dafür. Susan, ich wünsche dir ganz viel Erfolg heute Abend, beziehungsweise auf deiner Reise jetzt für deine Friedens- und Herzmeditation. Ja, und sie macht ja am Freitag wieder die englische dann. So. Und damit haben wir den ersten Entschuldiger gemacht. Dafür ist aber heute Abend hereingerutscht der Stefan Bergmann. Den werden wir auch gleich hier begrüßen. Bevor wir zum Stefan kommen, möchte ich natürlich noch mal einen Hinweis machen auf unser Telefon. Wir sind ja interaktiv unterwegs. Das bedeutet, wer ein Konto schon auf der okietalk.com-Seite hat, braucht nur in den Chatbereich einsteigen. Und dort sind wir auch interaktiv für euch da. Dort könnt ihr Fragen stellen oder Anregungen oder was auch immer. Natürlich nach Regelwerk von Okietalk. So, brauche ich nicht mehr zu sagen. Oder ihr ruft uns an unter der Telefonnummer österreichisches Festnetztelefon, das heißt 0043 die Landesvorwahl. Beachtet eure Tarife, Festnetztelefon, wie gesagt in Österreich meist kostenlos. Dann heißt es 720-518-19 und die 7. Und braucht keine Angst haben, auch diese Telefonhörer beißen nicht. Also ihr seid herzlichst willkommen. So, und dann noch eine Information zum Okietalk Medienfestival, was wir am 20. und 21. Oktober haben. Und das findet ja in Mang statt, das ist in Niederösterreich. Und da heißt es, Leben im neuen Zeitgeist, Transparenz von Energie bis zu Energetik. Und das Medienfestival hat unter anderem Themen wie zum Beispiel Paradigmawechsel. Die neue Generation, Energie für unsere Zellen, gesundes Wasser, Gefahren des Elektrosmogs, Quantenenergie, Informationswissenschaft und Gesellschaft, Aufschwung oder Abschwung, Medien im neuen Zeitgeist, Face Reading. Wie retten wir die Demokratie, unsere Kinder und wir alle? Gebrauchsanweisung fürs Leben und Balance des Glückes, Gleichgewichts, der Freiheit. Wir haben natürlich noch viel mehr parallel nebenbei am Laufen, wie Workshops, Parallelvorträge. Auch dieses Programm wird bald veröffentlicht. So, das lassen wir jetzt mal einfach so stehen. Und wir gehen jetzt mal rüber zum Stefan Bergmann. Er hat in seinem Sendetext offiziell geschrieben, den lese ich jetzt euch auch erstmal vor. Ich weiß, dass ich hink am windigen Baum. Das ist eine witzige Überschrift. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Der Sonnentanz der Lakota ist eines der wirksamsten und heiligsten Rituale überhaupt. Was kaum einer weiß. In dem Edda der Götterdichtung der Germanen ist exakt ein Sonnentanz beschrieben. Und geschrieben lange bevor Kolumbus nach Amerika gesegelt ist. Jährlich im August wird auf der Schwäbischen Alb der Heal the Earth Dance getanzt mit heiligen und heilenden Liedern. In heiliger, uralter Weise wird dabei eine Verbindung zum Leben und zur Schöpfung selbst aufgebaut. Stefan Bergmann berichtet über die erstaunlichsten Hintergründe und Gemeinsamkeiten der Urkultur der Germanen und der Lakota. Spannende Geschichten und Berichte über die Harmonisierung des Wetters, die Rolle der Heyokas und der Kraft der Gebete, die in solchen Tänzen aufgebaut wird, zeigen auf, welche Kraft durch uns Menschen wirken kann. Und heute Abend ist er bei uns, gestern ganz frisch reinbekommen. Dankeschön, Nadja, nochmal. Nadja aus dem Süden von Deutschland. Sie hört auch gerade zu und wird auch bald hier auf dem Surfer bei Okietalk sein. Und dafür ein Dankeschön für die Vermittlung. Heute Abend hier Stefan Bergmann. Und jetzt sage ich mal Hallo nach, glaube ich, Süden, Bayern, Baden-Württemberg. Er wird es gleich sagen. Schön, dass du da bist, Stefan.
Ja, ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer und an dich, Klaus. Ich bin im Schwäbischen Wald gerade in Althütte, in unserem Vereinsheim von Verein für indianische Lebensweisen, ja, wo wir jetzt gerade unseren Heal the Earth Dance vorbereiten. Und als ich jetzt gefragt wurde, ob ich einspringen kann, war klar, dass das dieses Thema sein wird, weil wir da ja gerade dran sind und es ganz aktuell ist. Und auch alle, die da Freude dran haben und sich angesprochen fühlen, auch noch mit dazustoßen können. Ja, und da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen über den Sonnentanz auch selber und über die Verbindungen, die es gibt zu unserer germanischen oder nordischen Mythologie, bis hin eigentlich zur Bibel. Und ja, da bin ich gespannt, wie so das Gespräch heute entsteht und welche Fragen da sind. Ja, und sage jetzt einfach nochmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Ja, lieber Stefan, deine Homepage möchte ich auch nochmal kurz hier durchgeben. Das ist www.motherdrum.de. Dass wir das auch direkt am Anfang mit rein haben in der Aufnahme. Und liebe Zuhörer, geht ruhig auf diese Seite und ja, schaut mal, was unklar ist für euch. Fragen, Anregungen, dafür ist die Sendung heute auch gedacht, mitgedacht. Stefan, du bist praktisch in der Friedensbewegung, wenn ich das mal so sagen darf. Ist das richtig?
Ja, also wir haben eine sehr junge, aber sehr erfolgreiche Friedensbewegung gestartet. Und zwar habe ich mit unserem Verein zusammen zweimal schon 100 Trommeln verschenkt in einem Trommelbaukurs. Also wir haben das den größten Trommelbaukurs aller Zeiten genannt. Und diese Trommeln sollen dafür da sein, dass eben für den Frieden oder der Frieden getrommelt wird. Und da haben wir schon zwei sehr große Events hinter uns. Da gibt es auch einen Film dazu, findet man auch auf der Homepage. Praktisch unser Mother Drum Film Teil 2. Und ja, da sind wir immer wieder an verschiedene Tage. Manchmal hängt es ab vom Maya-Kalender und manchmal hängt es vom Vollmond ab oder andere Tage, die uns auffallen, die passen oder wichtig sind, wo wir alle zusammen auch dezentral trommeln, also jeder bei sich zu Hause mit der gleichen Ausrichtung für den Frieden. Und das ist eben was Schönes, was so zusätzlich entstanden ist auf meinem Weg. Habe mich schon immer da dafür eingesetzt, dass wir pro Frieden denken und handeln und nicht Antikrieg. Und ja, immer wieder fällt es mir auf, dass dann halt in den Medien was auftaucht oder ja, die Menschen dann zum Beispiel was posten auf Facebook, was dann eher so anti irgendwas ist. Und dann versuche ich immer ja ein Gegengewicht auch zu bilden, um ja aufzuzeigen, dass das, was wir denken und was wir fördern, dass das dann auch eben entstehen wird. Und eben wenn wir Frieden denken und Frieden in uns erschaffen, dann wird auch der Frieden in der Welt sein. Und deshalb ist unser wichtigster Spruch, den wir da haben, auf unsere T-Shirts auch und so, steht drauf, Frieden beginnt im eigenen Herzen. Das ist nicht immer ganz einfach. Ich versuche das zu schaffen, in mir immer wieder. Es ist aber ein lebendiger Prozess und ja, darin besteht wahrscheinlich die Meisterschaft für uns alle.
Stefan, die Friedensbewegung gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Wie war es bei dir in deiner Familie? Bist du schon immer so gewesen? Hat das vielleicht auch was mit deiner Kindheit zu tun? Wie ist das entstanden, dass du der bist, der du heute bist? Gab es da so ein paar, ja, so Hinweise in deinem Leben schon?
Ja, also, ob ich schon immer der war, da kann ich vielleicht ja eine Geschichte dazu nehme. Und zwar habe ich immer gesagt, schon als ganz kleiner Kerl, ich weiß nicht genau, vielleicht 6, 7 Jahre oder 8 vielleicht auch, habe ich gesagt, durch das, dass ich jetzt hier bin auf der Welt und dieses Leben lebe, möchte ich, dass es einmal besser wird, wenn ich wiederkomme. Also das war schon als Kind meine Idee, dass ich eben was Positives hinterlasse, eine positive Spur. Und ja, wenn ich weiter in die Ahnenreihe zurückgehe, dann klar sind viele Leute oder viele Männer vor allem in Kriegsgeschehen verwickelt gewesen. Mein Urgroßvater hat in 2 Weltkriege gekämpft sogar und hat mehrere Söhne auch verloren. Also das wirkt vielleicht unterbewusst auf mich, obwohl ich die alle nie kennengelernt habe. Und ja, das kann schon sein, dass das mich auch auf diese Idee gebracht hat. Und was auch immer klar war für mich, dass ich nicht zu einem Wehrdienst gehen werde. Ich habe gesagt, auch schon als 12-Jähriger, ich möchte nie in die Lage kommen, eine Waffe auf jemanden richten zu müssen. Und deswegen werde ich zu einem Ersatzdienst gehen, zum Beispiel zum Roten Kreuz, habe ich immer gesagt. Aber letztendlich bin ich beim Technischen Hilfswerk gelandet und habe dort meinen Ersatzdienst abgeleistet. Und es war ganz schön, weil die helfende Tätigkeit war mir viel lieber, als jetzt irgendwie was Kriegerisches zu unternehmen.
Da haben wir, glaube ich, beide was Gemeinsames. Bei mir war es ähnlich. Man hat mich damals gemustert auf T2, wo ich 18, 17 war. Und da war ich aber ein starkes Jahrgang, da wollte man mich nicht haben. Und ich wollte damals mit 18, 19 gerne zur Bundeswehr hingehen. So habe ich als Jugendlicher gedacht. Im Nachhinein wollte ich dann aber nicht mehr und habe mich dann immer jedes Jahr zurückstellen lassen und dann war ich zu alt und brauchte nicht mehr hin. Aber ich muss mich jetzt nicht irgendwie verstecken, denn ich habe gute 25 Jahre in den sozialen Bereichen als Pfleger gearbeitet und muss mich auch gar nicht rechtfertigen. Ich denke, wir sollten doch viel mehr Augenmerk mal geben für die Menschen. Und du hast es schön angesprochen, für den Frieden. Und die Friedensbewegung, ich wundere mich immer wieder, Stefan, du hast die Medien ja schon angesprochen. Es wird ja so viel in Deutschland oder auch in Österreich, anderen Nachbarländern für den Frieden ja gemacht. Nur kaum jemand berichtet darüber. In den Medien, da sehen wir mehr Hetze wie für den Frieden. Also irgendwie ist da ja nicht alles gerade richtig gelaufen, so empfinde ich.
Ja, also ich habe da eine klare Meinung dazu. Wir dürfen uns, glaube ich, nicht darauf verlassen, dass die Regierenden, die Obrigen oder wie auch immer man die nennen möchte, die Weltenlenker, dass die das irgendwie zu unseren Gunsten ändern. Die Veränderung, die muss durch uns alle kommen. Also wenn wir uns in unsere Herzen verändern, wenn wir uns für etwas einsetzen, dann bleibt denen irgendwann gar nichts anderes übrig, als uns zu folgen. Und ja, immer darauf zu warten, dass jetzt da einer vorne weggeht oder dass die das irgendwie beschließen, das ist, glaube ich, nicht so das Wichtigste. Das Wichtige ist, dass wir uns eben in unserem Herzen verändern, unsere Gedanken verändern, dass wir Bewusstsein schaffen für alles, was uns verbindet und nicht das, was uns trennt. Wenn man das hinkriegt und ja vielleicht noch unsere Emotionen, also Wut, Trauer, Angst so einfach in die Auflösung bringen, ich glaube, dann sieht es sehr gut aus. Dann sind es die letzten Zuckungen des Systems, die versuchen eben, das Ruder in die alte Wege zu reißen. Aber ich glaube, jetzt schon ist es nicht mehr möglich. Also ich treffe so viele bewusste Menschen, so viele tolle Menschen, dass ich gar nicht mehr glaube, dass noch eine große Gefahr besteht, weil das Feld eigentlich schon riesig ist, wo ja sich pro Frieden ja und für Bewusstsein einsetzt und die Menschen kümmern sich um alles Mögliche, Permakultur, um Anastasia-Siedlungen, was es auch immer gibt, auf alle Arten, die werden Heilpraktiker und setzen sich für all das Gute ein, für Bio-Lebensmittel und so weiter. Und es ist so eine große Bewegung geworden, dass ich gar nicht mehr glaube, dass es noch in eine andere Richtung gehen kann. Und das stimmt mich auch froh. Und wenn ich mich daran erinnere, dann geht es mir auch gut.
So soll es ja auch sein. Jetzt erzähl doch mal zu dieser Veranstaltung oder das Programm, was uns erwartet. Ich kenne den Turtle Medicine Man aus Amerika, der setzt sich auch für die Indianer ein. Da ist ja die Sabine von hallo.at, glaube ich, aus Vorarlberg. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie macht ja unheimlich viel auch gerade für die Gebiete mit den Ölpipelines in Amerika. Davon hast du sicher gehört, oder?
Ja, da habe ich natürlich davon gehört und auch so, sag mal, aus der Ferne übers Internet so meine Kleinigkeiten dazugetan. Ich habe das weitergeleitet und die Menschen aufmerksam gemacht, aber jetzt da war ich direkt nicht wirklich involviert. Das war jetzt auch nicht ganz meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es eigentlich, Bewusstsein zu schaffen für das, was es gibt, für diese Gebete, für diese Tänze, für die Rituale, für den roten Weg im Allgemeinen und eben auch die Menschen dahingehend aufzurütteln, dass es hier genau so war. Es war genau das Gleiche in unserer Urkultur, die eben bei den Kelten und Germanen und zum Beispiel in der Edda noch zu finden ist und auch übrigens im Christentum konserviert wurde, weil die haben sie das nur umbenannt, aber im Kern oft das Gleiche drin lassen. Leider wurde es da politisch dann dadurch, aber die Spiritualität an für sich und die Symbolik, die war schon immer da, nur ich selber konnte sie nicht so sehen. Erst als ich bei den Crow-Indianern und bei den Lakota-Indianern war, habe ich bemerkt, dass es hier ja ganz, ganz ähnlich ist. Und am Ende habe ich bemerkt, dass es genau gleich ist. Und ja, das ist eben jetzt meine Aufgabe, dafür ein Bewusstsein zu schaffen und die Menschen darauf hinzuweisen und eben auch einiges wiederzubeleben oder wieder mit der richtigen Symbolik zu versehen. Und ja, das begeistert auch viele Menschen und bringt dann auch eben die Leute wieder in die eigene Kraft, in dem Sinn, dass nicht mehr irgendein Pfarrer vorne steht und irgendwas erzählt, sondern dass die Spiritualität wieder durch die Menschen selbst kommt und eben jeder was dazu beizutragen hat.
Was sind das für Indianer? Wie leben die? Was sind das? Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben eine Norm bei uns in den Industrieländern und die Indianer haben ja eine ganz andere Norm oder eine Weltanschauung. Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen näher uns was dazu sagen.
Ja, also zunächst ist es so, dass also die ich kenne, die Indianer, die sind auch ganz einfach Amerikaner. Das sind ganz normale Menschen, die ein Baseball-Cappy tragen und mit dem Auto fahren und in viereckige Häuser wohnen. Also da sind die in unserem ersten Blickwinkel vielleicht ganz normal. Was vollkommen anders sich darstellt, sind die, wie der Zusammenhalt gelebt wird, die familiären Verhältnisse. Da sind die in einem unglaublichen Verbund, also das habe ich hier noch nirgendwo gesehen, wie die gemeinsam beten, gemeinsam füreinander einstehen, wie sie zusammenhaltet, teilweise auch vom Finanziellen her. Wenn es jemand schlecht geht, wird ihm geholfen und werden Dinge geteilt. Und eben auch, was Besitztümer anbelangt, ist ein ganz anderes Denken vorhanden. Also da gibt es zum Beispiel den Brauch, wenn jemand geholfen hat, dass jemand zum Beispiel sich ganz geheilt hat, der schwer krank war und jemand hat ihm geholfen, dann kann sein, dass derjenige alles, was er hat, verschenkt. Das können Häuser, Autos und andere Reichtümer sein. Das ist hier eigentlich unvorstellbar. Und ja, diese ganze Betrachtung zum Thema Besitz, die Betrachtung zum Thema Spirit ist eine ganz andere. Also zum Beispiel, wenn ich zum Sonnentanz gehe, hat mich noch nie jemand gefragt, ob ich da was gebe. Also ich kann da rein theoretisch hingehen und da mittanzen und wieder gehen und da wird keiner sagen, hey, du hast ja noch gar nicht bezahlt oder sowas. Ich gebe da immer eine freiwillige Spende, damit das stattfinden kann, weil ich weiß, wie viel Geld die da ausgeben, dass das überhaupt stattfinden kann. Aber die verkaufen ihren Spirit nicht. Also da gibt es keinen Beitrag oder sonstige Dinge, die bezahlt werden müssen, damit dieser Spirit zu den Menschen kommen kann. Und wenn ich das halt jetzt hier sehe, bei unserem Heal the Earth Dance, da habe ich schon mal ein Problem. Die Indianer haben ja ihr Reservat zum Glück noch, da, wo sie einfach über das Land verfügen können. Und das habe ich jetzt selber nicht. Das heißt, ich brauche jetzt einen Platz, wo ich den Tanz durchführen kann. Und da sind wir jetzt am Vogelhof in Ehinge-Erbstädter in der Nähe von Ulm auf der Schwäbischen Alb. Und der Vogelhof ist halt ein Schullandheim und die haben da ihren Betrieb und die müssen irgendwie ja leben. Und jetzt muss ich dort den Platz mieten. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Lege ich das auf die Teilnehmer um? Finanziere ich das vor? Also da kommen schon die ersten Themen, wie das ganz anders betrachtet wird, zustande. Und auch die Menschen selber sind ja auch gar nicht so weit oft, dass die das sehen. Die haben eher dieses Denken, dass wenn man was bezahlt, dann hat man Recht darauf. Oder wenn man sich noch nicht definitiv angemeldet hat, dann muss man nichts zahlen und so weiter. Also es sind komplett andere Denkweise, die bei den Indianern überhaupt gar nicht vorkommen. Und das ist schon wert zu betrachten.
Bedeutet letztendlich, dass wir, sage ich mal, Industrie, Menschen, Mitteleuropäer, vielleicht auch Amerikaner, irgendwo diesen Familienzusammenhang, man sieht es ja, mal jetzt zum Vergleich, ich meine, man sagt, die Muslime haben auch eine sehr starke Familienzusammengehörigkeit, was ja auch dann im Endeffekt du spiegelst in Sachen Indianer. Und vor allem, glaube ich, haben sie einen anderen Augenfokus in Sachen Materialismus, so habe ich dich jetzt verstanden.
Ja, also ich habe das auch schon betrachtet, was jetzt mit den Muslimen hier in Deutschland passiert, also wie die schon in anderen Zusammenhalt lebt. Ich habe aber auch bemerkt, dass also immer dort, wo eine Gruppe als Außenseiter gilt, wo eine Gruppe ein bestimmtes Leiden teilt, also zum Beispiel gab es dieses Leiden der Schwulen- und Lesbenbewegung, wo die sich dann zusammenfindet, natürlich, weil sie sich ausgeschlossen fühlt oder drangsaliert fühlt. Genauso haltet das jüdische Volk zusammen, weil sie ein gemeinsames Leiden haben, weil sie sich verfolgt fühlen. Dazu ist interessant auch das Thema mit der Beschneidung, das auch so ein gemeinsamer Schmerz darstellt. Und immer die Völker oder Gruppen halten eigentlich besonders zusammen, die ein bestimmtes Leid teilen oder die eine bestimmte Außenseiterrolle haben. Die finden dann auch irgendwie leicht zusammen. Bei den Indianern sehe ich das anders. Also soweit ich weiß, haben die diesen Zusammenhalt schon immer gepflegt als Kultur. Und zwar als Kultur, dass man sich versteht, als Mensch, der das Glück hat, auf der Erde zu sein und auf der großen Mutter Erde wandeln kann, mit der Unterstützung der Spirits. Und da ist es nicht unbedingt als Leid, als gemeinsames Leid zu sehen, auch wenn die natürlich sehr viel Leid erlebt haben in den letzten 100 oder 400, 500 Jahre, wo sie eigentlich von, ich glaube, 60 Millionen Tote gab es da, also ein unglaublich großer Holocaust ist das, und es gibt da nicht ein nennenswertes Mahnmal dafür. Also da gibt es noch gar kein richtiges Bewusstsein innerhalb von Amerika darüber. Und trotzdem möchte ich sagen, dass es nicht aus diesem Leid ist, dieser Zusammenhalt, sondern eher als Verbindung, als das Bewusstsein über die eigentliche Rolle auf der Erde als Mensch, der hier wichtig ist, aber der auch gleichzeitig gegenüber manchen Spirits sehr klein ist und einfach ein Glück hat, geführt zu werden, ein Glück hat, da sein zu dürfen, ein Glück hat, in der Verbindung zu sein. Und aus der Kraft heraus ist es irgendwie viel angenehmer. Also solange das Leid davor steht, finde ich es irgendwie nicht so attraktiv, wie wenn das jetzt als positive Verbindung ist. Und da sind wir auch wieder bei der Friedensbewegung. Nicht anti irgendwas, sondern pro dieses Leben auf der Erde in Schönheit wandeln, im Einklang mit den Kräften aller Richtungen und den Spirits, die uns führen.
Die Indianer selber haben ja auch einen ziemlich großen Abstrich machen müssen. Es gibt aber anscheinend in den Familien so Beauftragte, ich weiß nicht, ob du das weißt, die ja die Lehre in die Welt tragen sollen. Hast du da auch Informationen zu?
Also es gibt eigentlich ein grundsätzliches Kulturgut, würde ich es mal sagen, oder ein spirituelles Gut, wo die Menschen sich rauskristallisieren, die bestimmte Träger der Kraft sind. Also klar könnte man sagen, jetzt ist der eine das geworden, wie bei uns, der gewählt wurde oder so, aber das zeigt sich dort eigentlich ganz anders. Also gerade im Sonnentanz geht es ja auch darum, das immer wieder beim Leiden, bestimmtes Leid auf sich zu nehmen, aber im positiven Sinn. Also da werden Dinge transformiert für die anderen, die es gerade nicht können. Da sieht man dann auch, ob das jemand kann. Also man kann in den Sonnentanz gehen und mit dem Ego, um zu beweisen, dass man eine bestimmte Position haben möchte innerhalb des Kreises. Das sieht man dann aber auch. Also man sieht das alles ganz, ganz genau. Auch die Spirits sehen das. Und es gibt ja immer wieder klare Anzeichen, warum jemand was macht. Und das wird über viele Jahre gesehen. Also es gibt ja gerade dort, wo ich hingehe, 4 oder 5 Sonnentänze pro Jahr. Und in all diesen Tänzen kann man mitmachen, wenn man dort lebt. Und dann sehen die ganz genau, mit welcher Energie jemand da reingeht. Und letztendlich wird der in eine bestimmte Position gelangen, der sich als besonders standhaft gezeigt hat, als jemand, der mit wenig Ego rangeht und mit viel Hingabe. Jemand, der sich nicht irgendwie überreden lässt oder aus Bequemlichkeit irgendwelche Tricks anwendet. Man sieht es ganz genau, wer die Kraft hat. Und das sind die, die dann auch bestimmte Aufgaben bekommen, welche auch immer das sein mögen.
Ich möchte nochmal die Zuhörer darauf aufweisen, wir haben sehr gute, dafür, dass wir keine Werbung haben, heute Abend eine sehr gute Zuhörerschaft. Also nochmal Hallo nach Hause. Wenn ihr noch nicht in den Chatbereich reinkommen könnt, dann heißt es deswegen, weil ihr noch kein Konto habt auf OKTalk. Mit eurer E-Mail-Adresse und eurem Wunschnamen könnt ihr direkt in den Chat einsteigen oder über den Download-Bereich hier auf dem Redeserver kommen. So, das möchte ich nochmal am Rande sagen. Und ihr dürft auch anrufen. Telefon 0043, das Festnetztelefon aus Österreich, die Landesvorwahl, war das 0043 720 518 19 und die 7. Findet ihr aber auch unter der oketalk.com-Seite. Diese Telefonnummer ist sehr oft dort zu sehen. Ja, wenn ich so an die Indianer denke, dann denke ich erstmal, ja, wie ich die Filme gesehen habe, Indianer haben ja eigentlich gar nicht gehandelt, sondern sie haben nur gehandelt mit den Leuten, mit denen sie Geschäfte machen müssen und das, die ihnen nicht so geheuerwillig waren. Ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege. Hast du da auch Informationen, wie früher die Indianer gelebt haben? Und ja, du hast gesagt, heute fahren sie auch mit dem Auto.
Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, wie die gehandelt haben. Also was ich weiß, ist, dass die schon gerne getauscht haben. Also was ich weiß, wenn man zum Beispiel heute hinkommt und man hat ein cooles Shirt an und ein Indianer kommt einem entgegen und sagt, I like your shirt, dann hat man es eigentlich herzugeben, weil jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dieses Shirt zu tragen und jetzt ist der andere dran. Ja, und dann gibt man das weiter. Und der gibt einem natürlich auch sein Shirt oder etwas, was man vielleicht möchte. Und so wird es getauscht. Wie das früher war, ganz genau, ehrlich gesagt, kann ich da nicht so viel drüber sagen. Das, was ich weiß, ist eben, was ich gerade dort immer erlebe. Und ja, da geht es mir immer persönlich sehr stark um die Spiritualität. Und deswegen bin ich auch hauptsächlich da dabei, wie die eben in den Familien leben und wie die Spiritualität leben.
Ja, die Indianer haben ja früher, zumindest so habe ich es noch gekannt, ich habe ja auch schon mal einen Schamane bei mir gehabt, der hat mir auch ein bisschen über die Indianer erzählt und ein bisschen Hintergrund habe ich auch mal bekommen, wenn ich der Natur was wegnehme, gebe ich ja auch was. Und da war ja das Symbol der Tabakpflanze. Die Indianer haben ja immer ein Stück Tabak, wenn man irgendwo was entnimmt, der Erde wieder zugefügt. Das ist ja auch schon ein Spirit, ein Kreislauf wieder decken.
Ja, also das habe ich auch so gelernt. Aber ich habe mir da selber auch Gedanken darüber gemacht. Und zwar, wenn ich den Tabak nehme, habe ich den ja auch von der Natur genommen. Und das hat mir irgendwie immer gestört. Einerseits mögen bestimmte Spirits den Tabak. Andererseits verwendet man teilweise überhaupt keinen Tabak. Also zum Beispiel in der Pfeife wird kein Tabak verwendet, sondern da werden Kräuter verwendet, die man selber sammelt. Und ich habe dann immer das Problem gehabt, wenn ich mir irgendwas genommen habe aus der Natur und ich nehme was zum Ausgleich, das ich auch aus der Natur genommen habe, da habe ich mich immer noch ein bisschen schuldig gefühlt und eigentlich gar nicht so wirklich gebend. Und da habe ich mir überlegt, was gibt's denn überhaupt, was ich von mir selber geben kann. Und dann habe ich ja davor gehört, ja, ein Fingernagel oder ein Haar oder sowas, das hat mir irgendwie nicht gefallen. Aber was ich wirklich geben kann und was der Natur gut tut, das ist ein Lied, das ich singe. Und so immer, wenn ich dann was mache, gehe ich ins Gebet und singe ein Lied, das eben dort gerade passt und das der Pflanze zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Stock nehme, wenn ich einen Trommelstock brauche, dann singe ich der Pflanze, diesem Gebüsch oder dem Baum, singe ich ein Lied und ich merke, wie der Platz dadurch meinen Segen bekommt und dieses Gebet positiv aufnimmt. Und ja, das ist eben die Weise, die ich da drüber rausgefunden habe, obwohl es teilweise von den Indianern anders gelehrt wird.
Ja, da fällt mir die Lehre von Damahua ein. Kennst du die?
Ich glaube nicht. Sag mal.
Damahua ist ja in Italien und intelligente Pflanzen. Das empfehle ich dir mal hinzufahren. Du wirst wirklich sehr begeistert sein. Es ist ein Platz für alle Menschen der Erde. Das war damals so, dass sie in Italien in einem Fels was reingemeißelt haben und hatten keine Baugenehmigung und dann sollten sie das irgendwann mal abreißen, weil ja keine Baugenehmigung da war. Aber sie konnten es nicht abreißen, weil das so ein wertvoller Kathedralenschatz geworden ist, eine Architektur, die einfach nur erstaunlich ist. Und die haben zum Beispiel, Menschen umarmen ja auch immer den Baum. Das ist auch schon ganz gut so, dass man das tut. Aber die richtige Umarmung eines Baumes, so laut Damahue, bedeutet, den Baum umarmen, die Stirn auf die Rinde und die Zunge bitte auch auf die Rinde. Erst dann kommt der direkte Kontakt zusammen zwischen dir und dieser Pflanze, Baum oder was auch immer da im Spiel ist. Ja, das einmal dazu. Und Damahue hat die Lehre, wie sagt man, die Natürlichkeit im Vordergrund. Also eigentlich ein Parallelgedanke, wie die Indianer mir damals früher vorgestellt worden sind. Gebe ich was, nehme ich was und Pflanzen sind ja intelligent, so sagt man. Und eine Pflanze, mit der man redet und sie lieb hat, wird man auch viel besser, wenn man sie genügend Wasser hat. Sie kommuniziert sogar mit dir, sagt man. Diese sind Wissenschaften. Es ist kein Hokuspokus-Philippus, sondern das ist die Frage auch, wie offen bin ich und kann auch zulassen, im Jetzt zu sein und wenig zu denken und nur den Kontakt bewusst sein mit der Pflanze aufnehmen. So haben da viele Menschen wohl mitgeforscht und ich bin ja nur ein Laie. Das kann man ja alles auch besuchen gehen und man kann enorm viel dabei mit nach Hause nehmen. Ja, und wenn ich jetzt so die Indianer richtig glücklich dürfen die Indianer heute nicht sein eigentlich, weil man hat ja sehr Extremes im Endeffekt in Amerika vor allem ziemlich viel zerstört. Man hat sie vertrieben und so weiter. Und der moderne Indianer ist heute der angepasste Indianer. Und es ist nicht mehr wie früher, Zelt aufbauen. Oder gibt es solche Stämme auch noch, wie man es aus den Filmen kennt?
Also beim Sonnentanz werden Tipis aufgebaut. Und da lebt man auch in der Zeit im Tipi. Aber ansonsten ja, haben die schon eher Häuser, kann man fast nicht sagen. Also die meisten leben in so einer Art Container. Das ist schon ganz okay, aber also bei uns würde man sagen, das ist also eine ziemlich untere Gesellschaftsschicht dann. Was ich aber sehr gerne, also wo ich was drüber erzählen möchte, das ist das mit den Bäumen, was du gerade gesagt hast. Also für mich ist das immer wieder wunderbar, was für Kommunikation überhaupt mit allem stattfinden kann. Also nicht nur jetzt die Pflanze, die Bäume, sondern alles kommuniziert jederzeit. Also immer wenn ich zum Beispiel dort bin, da gehe ich dann in den Glacier National Park. Dort kann man wirklich noch alle Tiere treffen, die es so gibt in der Natur. Und die sind da auch nicht so scheu. Und da passieren immer ganz wundersame Geschichten. Also zum Beispiel erlebe ich immer erst im Glacier Park, was dann später passiert. Also die Tiere, die da zu mir kommen oder denen ich begegne und die Art und Weise, wie ich denen begegne, erzählen mir ganz genau, was kommt. Zum Beispiel saß ich mal vor dem Wohnmobil und dann sprang plötzlich ein Hirsch über mich drüber. Und das war, also da war auch ein Freund dabei, also den kann man auch fragen, das stimmt wirklich, der ist genau über unsere Köpfe gesprungen. Und das war schon ein Wunder eigentlich, dass überhaupt sowas passiert, ein Hirsch mit so einem riesigen Geweih, wie man sich, das kenne ich hier gar nicht. Und dort springt er uns über den Kopf und dann folgt dem aber ein Bär. Und ja, dieser Bär, der war ja hinter dem Hirsch her und der Hirsch hat jetzt erstmal gar nicht so eine positive Absicht gehabt. Er hat sich wohl gedacht, wenn er über uns drüber springt, dann bleibt der Bär hängen. Aber im Endeffekt war es so, dass der Bär vertrieben wurde von anderen Leuten, die dann gerade kamen. Und ja, für mich war die Botschaft dann, der Hirsch, der Führer, also dieser Hirsch ist ja der Führer von seinem Rudel, von der Symbolik her, die Führung wird dem Bären überlassen. Und ich bin dann weitergegangen, dann zum Sonnentanz, das waren, sind ja ein paar hundert Kilometer weiter, dann der Sonnentanzplatz, und dann war es da sehr schwer für mich. Ich habe also eine schwere Zeit gehabt, hatte ein Problem mit jemandem gehabt, der dabei war. Und ja, da ging es mir sehr schlecht, fast depressiv. Und dann bin ich da, habe mich mit letzter Kraft in diesen Tanz schon reingeschleppt und war total down. Und dann taucht plötzlich ein Bär auf. In einer komplett anderen Landschaft, wo ich nie einen Bär vermuten würde. Und ich habe mich sehr gewundert, dass der da kommt und eigentlich alle ganz cool reagieren. Eigentlich niemand hat sich dafür interessiert. Und dann habe ich bemerkt, dass nur ich diesen Bär sehe nach einer Weile. Und der hat dann mit mir getanzt und hat mich ja gelehrt, Dinge über den Sonnentanz, die nie jemand mir erzählt hat oder die ich auch sonst nicht beobachtet habe. Und der hat mir dann das alles gezeigt. Ich konnte es alles direkt ausprobieren und hatte eine unglaubliche Zeit dadurch und habe da auch den Namen Bärentänzer bekommen. Mir wurde dann eine Bärentatze auf den Bauch gemalt und ja, ich konnte einfach die Führung dieses Bären genieße. Und dann später ist mir das wieder eingefallen, dass das mir ja vorher schon eben im Gleicherpark gezeigt wurde. Und da könnte ich jetzt stundenlang Geschichte erzählen, die da vorher passiert sind, die dann nachher sich genauso abgespielt haben. Und ich habe da erstmal ein paar Jahre gebraucht, um das zu merken, dass das ja alles vorher immer schon da war. Und wenn ich jetzt hingehe, dann achte ich sehr genau drauf, was da passiert. Und nicht nur da, auch hier passiert es manchmal, dass plötzlich ein Tier vorbeikommt oder sogar ein Vogel mal gegen Scheibe fliegt und dann benommen da wartet, bis ich ihn wahrgenommen habe und sehe, welcher Vogel das ist, um in einem bestimmten Krafttierbuch nachzuschauen, was der mir jetzt sagen will. Und so ist eigentlich alles ein magischer Raum, der jederzeit stattfindet, für jeden von uns. Und wir müssen den nur sehen. Und das ist was, wo, wenn man das sieht, da passiert auch was, wo man eine ganz andere Art hat zu handeln. Man denkt viel mehr in Schwingung, man denkt viel mehr in Befreiung von ja, Energieknoten und so weiter, die man dann dadurch wahrnimmt, die eine Symbolhaftigkeit bekommt. Und die Indianer haben das schon immer kultiviert, so zu leben, die Dinge zu sehen, die Tiere zu sehen, die Botschafter zu sehen, die Art und Weise, wie was passiert. Das sind manchmal ganz kleine, feine Unterschiede. Aber wenn man sich eine Weile da drin bewegt, dann sieht man, dass alles, alles jederzeit mit uns kommuniziert und zwar auf eine ganz exakte Art und Weise. Und das zählt eben auch zu meiner Aufgabe, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir immer im magischen Raum sind. Und die Indianer haben das halt nie verloren, sich da drin zu bewegen.
Das klingt total schön. Die Menschen selber hier in unserem Breitengraden oder auch in anderen Breitengraden haben das so ziemlich verloren. Das liegt aber an der Zeit, weil wir oft mit Druck arbeiten, mit Terminen, Stress und morgen muss ich und tue ich, ja, oder die Zeit der Vergangenheit in die Gegenwart holen. Also die Zeit ist bei uns ein Ablenker, um das, was du gerade gesagt hast, vielleicht selber auch den Weg zu finden, um sich in einer, ja, solche eine Denkweise oder Fühlungsweise erstmal reinzusetzen. Für mich ist das schon gut verständlich. Ich sag immer, ich lebe immer nur jetzt. Und was jetzt passiert im Außen, sei einfach nur achtsam und wachsam und schau, was es passiert. Auch wenn der Vogel vorbeifliegt, beachte ihn und sag einfach Danke oder Hallo. Schön, dass du dich zeigst. So sind so meine Methoden, wenn man diesen Freiraum hat und vor allem den freien Kopf hat, dass man auch so was auch probieren kann und darf. Deswegen ist man kein Spinnerer. Viele Menschen gibt es aber, die sowas verurteilen. Ich habe ja ein Video bei dir gesehen, aber das ist das nächste Kapitel, da gehe ich gleich drauf ein. Meine Frage: Magst du uns das vorsingen, wenn du dich bedankst? Müssen tust du es nicht, aber du darfst.
Also was vorsingen, wie ich mich bedanke, da meinst du ein bestimmtes Lied oder so? Also das sind ja immer verschiedene Lieder, die ich da singe.
Speziell? Das Spezielle? Dein Mikrofon? Danke. Das Spezielle, was du gesagt hast, wenn du dich bedankst für die Natur oder was du da tust, so ein Ritual, da hast du gesagt, da singst du was.
Ja, das kann, es können immer unterschiedliche Lieder sein. Aber ich kann ja mal ein indianisches Lied singen, das ich da gerne singe.
Oh, bitte. Oh, bitte.
Tonka Shela Ho She Malayo He Tonka Shela Ho She Malayo He We Haya He Haya We Haya He Yo He Wani Wachi Yelo He Hey, yo.
Sind das richtige Worte oder sind das einfach nur Laute?
Das sind schon Worte dabei. Also Tunka Shila zum Beispiel ist der Großvater. Wird auch manchmal verwendet als Großvater Stein. Und ja, als der Großvater eben in dem Sinne des Schöpfers, der auf uns schaut. Und dann gibt es noch ja diese Floskeln, die heißen meistens so viel wie erhöre mein Gebet oder schaue, ich bin hier und tanze oder singe. Also das sind immer recht einfache Texte, die sich auf die Spiritualität beziehen, direkte Zwiesprache eigentlich mit der Erde oder mit dem Schöpfer oder den ja Unterscheidungen, also es gibt zum Beispiel den Wakantanka und es gibt den Tunka Shela und dann ja, gibt es einfach verschiedene Bezeichnungen. Das ist vielleicht so ähnlich wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist oder der Schöpfer allen Lebens und das große Mysterium, das große Geheimnis. Also da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, die irgendwie in meinem Empfinden immer so ungefähr das Gleiche meinen.
Ganz spannend. Ja, ich würde sagen, dass wir in die erste Musikpause einsteigen heute. Und ich habe ja auch bei dir auf deiner Pinnwand auf Facebook gestern noch auch ein Video gesehen. Da ging es um einen Heiler des Rückens. Wie war das bei den Indianern? Die haben ja auch ihre Medizin, Männer oder Frauen vielleicht gehabt. Und vielleicht gehen wir in der zweiten Hälfte so ein bisschen darauf ein. Ist das okay?
Ja, also alles, was du mich fragst, können wir dann mal drüber sprechen und wenn ich was drüber weiß, dann sage ich es auch. Und ich freue mich drauf, dann nach der Pause mit dir weiterzusprechen. Ahu.
I have had it, bring me back to the nomadic way of weaving through the damage. Mindful, stay mindful. Great spirit for my sisters, let me be a flowing river. Flood the banks, the rocks that bind her. Carry, I'll carry. Great spirit. Oh, great spirit. Great spirit for my brothers, let me be a mountain under which he climbs to discover his process. Now that's progress. Great spirit, all that hinders, tie reminders to my fingers. I must speak with you more often. Great spirit, oh great spirit. Great spirit for my religion. generations, give them strength to face racism in every single situation. Easy now, go on, speak loud, great spirit, take me instead, guide me down the road of Redton Kashala. I am saying, praying, great spirit, great spirit, Tin Kashala. System collapse, nothing but the earth will last, and I'll be singing sweetly into the darkness. Now hark this, great spirit on my tongue, be still, the time will come when everyone will sing. All life is sacred, while I'm waiting, great spirit, my fist is up, bringing the power to the people, your reflection of us. Some of your people can't hear it, the cries of the earth, some of your people can't feel it, the way that it hurts, and it hurts, great spirit. And it moves, great spirit, interconnected in the wreckage of a buried. I'm on its way out, its way out. Speaking of spiritual, lyrical testimonies, spirit of differences, weaving around false prophecies, spirit directed and selective with the message I bring. While the ship slowly sinks, I've been directed to sing. I'm like a wrecking ball, breaking down the walls of the past. A minimalist, living on this with the last of my cash. You're gonna be justified with how you treated the land. You're gonna be by my side when I stand in the band of change. Tin Kashala, Tin Kashala, Tin Kashala. Tin Kashala.
Ja, es sah früher aus wie auf dem Titel angegeben, der Song Great Spirit, ein wunderschöner Song. Er ist mir schon öfter über die Ohren gerauscht. Hast toll ausgesucht, lieber Stefan. Ihr seid in der Sendung von Stefan Bergmann. Ich weiß, dass sie hing am windigen Baum. Warum diese Überschrift, lieber Stefan?
Ja, das ist ein Titel aus der Edda, aus der Rede des Erhabenen. Und ich lese dir das mal vor, oder euch allen das mal vor. Ich weiß, dass ich hing am windigen Baum, 9 Nächte lang, mit dem Gär verwundet, geweiht dem Odin, ich selbst, mir selbst, an jenem Baum, da jedem fremd, aus welcher Wurzel er wächst. Sie spendeten mir nicht Speise noch Trank. Nieder neigte ich mich, nahm auf die Runen, nahm sie rufend auf. Nieder dann neigte ich mich. Zu wachsen begann ich und wohl zu gedeihen. Weise ward ich da, Wort mich von Wort zu Wort führte, Werk mich von Werk zu Werk führte. Ja, das habe ich gefunden in der Edda. Und dann fiel mir auf, ich weiß, dass ich hing am windigen Baum 9 Nächte lang. Und der Sonnentanz, der geht eben im Kern 4 Tage. Und davor stellt man den Baum auf. Und da davor sind 4 Vorbereitungstage. Und dann habe ich das zusammengezählt und habe gemerkt, der Sonnentanz geht ja nicht 4 Tage, der geht ja 9 Tage. Und da ist Teil des Rituals, dass man an den Baum angebunden wird, und zwar über die Piercings, die da gemacht werden. Und jetzt steht da, mit dem Gär verwundet. Und dieses Gär wurde dann zum Beispiel bei Jesus zum Speer, und bei den Sonnentänzern heutzutage ist es eben ein Skalpell. Geweiht dem Odin, ich selbst, mir selbst, an jenem Baum, da jedem fremd, aus welcher Wurzel er wächst. Und da macht man das ja auch für den Stamm. Die Wurzel, aus der man entspringt, ist ja unter anderem der Stamm, sind die Ahnen. Und für diesen Stamm betet man. Also die Sonnentänzer beten hauptsächlich für die anderen, für die, die es gerade nicht können, um etwas zu transformieren. Und ja, geweiht ist man eigentlich dem Schöpfer. Und dann habe ich mal so überlegt, ja, der Odin in der nordischen Mythologie, für was steht denn der? Und dann habe ich herausgefunden, ja, das könnte eigentlich der Tungashila sein. Odin, Tungashila ist eigentlich im Grunde genommen nahezu das Gleiche. Und dann geht es weiter, sie spenden mir nicht Speise noch Trank. Ja, und jetzt ist ja der Sonnentanz, in den 4 Tanztagen ist das ja ein Fastenritual, wo man nichts isst und wo man nichts trinkt. Und nochmal der Sprung in die Bibel, Jesus hat mir ja auch nichts mehr zum Essen und zu Trinken gegeben, und den hat man aber nicht an den Baum gehängt, sondern den hat man ans Kreuz gehängt. Also das wurde da verändert, diese Symbolik. Ja, und dann geht's weiter, niederneigte ich mich, nahm auf die Runen, nahm sie rufend auf. Und wenn jetzt eben diese Piercing-Stöcke, wenn man die sich da losreißt, was Teil des Rituals ist, dass man ein bestimmter Moment, je nachdem, was von der Art, dass man tanzt, reißt man sich eben los, und dann reißen die Hölzer aus der Haut aus und fallen auf den Boden. Und in dem Moment kommt eigentlich die Vision, verwirklicht sich das Gebet, oder ja, wächst man eigentlich dann, so wie es dann auch später da steht. Und wenn das passiert, dann rufen alle so diese typischen indianischen Ruflaute, und unter anderem kann auch sein, dass man selber sich freut und ruft aufgrund der Kraft, die so durch einen durchgeht, oder vielleicht einfach nur, wenn man es geschafft hat. Und jetzt steht es da ganz genau geschrieben in der europäischen Schrift. Und dann geht es noch weiter. Ich habe ja jetzt viele Jahre da gelebt und habe das da beobachten können, was mit meinen Sonnentanzbrüdern und Schwestern passiert. Und da habe ich genau das erkannt. Zu wachsen begann ich und wohl zu gedeihen. Weise ward ich da. Wort mich von Wort zu Wort führte, Werk mich von Werk zu Werk führte. Jetzt habe ich das gesehen, dass alle die, die da hingehen und das machen, die eigentlich ein besonderes Werk auf die Welt bringen, dass die Bücher schreiben oder irgendwas erfinden, dass die einen bestimmten Weg gehen, der sehr inspirierend ist für andere Menschen. Und natürlich dann auch demjenigen persönlich eine gewisse Kraft auch gibt. Also die Kraft ist eigentlich vorher schon da oder entsteht auch durch das, dass man den Weg geht. Und das ist bei allen eigentlich genau gleich. Und dann habe ich das bemerkt, dass eben in Europa ganz offensichtlich Sonnentänze stattgefunden haben müssen. Und zwar zu einer Zeit, wo angeblich noch keine Verbindung da war zwischen Europa und Amerika. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, was gibt's denn davon noch? Und da habe ich die Maibaum Tänze mir anschaut, das war halt das Naheliegendste, weil da auch ein Baum verwendet wird. Dann habe ich gesehen, es ist nahezu dieselbe Symbolik. Vor allem in Bayern habe ich verschiedene Sachen gefunden, die exakt eine Darstellung eines Sonnentanzplatzes beinhaltet. Teilweise mit den Piercing-Seiten, die dann eher Schnüre sind, oder diese Poles, die oben drüber gelegt werden, zum Teil bei manchen Tänze, sind da Seile oder Schnüre oder Schmuck. Und auch die Kleidung hat gewisse Ähnlichkeiten. Das Einzige, wo ich nicht wirklich eine genaue Entsprechung gefunden habe, war in der Musik. Also ich kenne natürlich den Sonnentanz mit den Sonnentanzliedern, die an der Powwow-Trommel gespielt werden und die auch, also für mich wunderschön sind und mich da durchtragen durch die Tanzzeit. Und das habe ich eben nicht wirklich gefunden, so richtig bis jetzt in unserer Kultur, dass es da so eine Trommel gab. Also bei den Maibaumfesten, da wird eher Blasmusik gespielt. Was ich bemerkt habe, ist ein ganz gewaltiger Unterschied, der vermutlich auch zu dem geführt hat, dass es auseinandergebrochen ist, die Kultur. Bei unseren Festen wird Alkohol konsumiert und wird gegessen. Also es ist kein Fastenritual mehr, sondern es ist eher so ein, ja, sagt man, der Hammeltanz. Da tanzen halt die jungen Männer vor und versuchen, die Frauen zu bezirzen. Und das ist ein großer Unterschied zu der Reinheit, die ein Sonnentanz hat, wo Männer und Frauen erstmal so getrennt voneinander sind, auf verschiedene Seiten und in unterschiedliche Schwitzhütte sich reinigen und eben während des Tanzes eben nicht so viel miteinander in Kontakt kommen. Und in dem Maibaumfeste, da wird eben gegessen, getrunken und alle sind beieinander. Und dadurch, glaube ich, ist die Kultur auseinandergebrochen, weil der Sinn eigentlich nicht mehr gegeben war.
Jetzt möchte ich mal nochmal zum Sonnentanz was fragen. Wie darf ich mir das vorstellen? Du hast gesagt, insgesamt 9 Tage Vorbereitung und so weiter, aber 4 Tage ist dann praktisch der Tanz. Das ist richtig.
Ja, 4 Tage. Also man geht dann am Vorabend rein, man schläft dann schon im Platz drin. Da darf man dann auch nicht mehr raus. Da ist man also auch so ein bisschen abgeschirmt. Die passen da auf, dass da keiner bescheißt, würde ich es auf Schwäbisch sagen. Und und dann wacht man morgens auf, dann gibt es erstmal eine Schwitzhütte oder eine halbe Schwitzhütte, könnte man auch sagen. Normal geht es ja über 4 Runden, da sind es dann immer 2. Man hat dann seine heilige Pfeife, die Chanupa, die eine sehr große Rolle spielt. Und die wird dann eben vorbereitet, also gestopft, mit einem bestimmten Gebet versiegelt. Und dann gibt's den Einmarsch in den Tanzplatz. Und da bleibt man dann drin bis am Abend. Und erst nach Sonnenuntergang gibt es wieder eine Schwitzhütte. Also vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang. Und morgens tanzt man eben die Sonne mit hoch. Das ist also sehr, sehr schön. Also es gehört zu den schönsten Erlebnissen überhaupt in meinem Leben, was da passiert, wenn man die Sonne hochtanzt. Da ist das ein ganz anderes Bild. Also ich habe die Sonne zuvor nie so gesehen, wie die da sich zeigt.
Und wir wollten eine Frage noch zwischenstellen. Das heißt, früher habe ich das so in Erinnerung von den Filmen, dass die Indianer auch sich in einer Art Trance tanzen. Jetzt ist meine Frage, wie ist das bei euch? Jetzt nicht die Trance, aber wie lange tanzen die da im Durchschnitt? Den ganzen Tag, eine Stunde nur zum Sonnenaufgang? Oder wird da auch ein Tanz in Trance vielleicht sogar erlebt werden dürfen? Das sind solche Fragen, die ich habe.
Ja, also auf jeden Fall kann man sagen, dass es eine Art von Trance, dass die entsteht. Also bei mir ist es so, dass ich das zum ersten Mal bemerkt habe, dass ich wirklich ganz in der geistigen Welt getanzt habe während dem Piercing. Da habe ich wie oben im Baum getanzt. Also ich war eine ganze oder mehrere Etagen irgendwie höher und habe keine Schmerzen verspürt und überhaupt keine Probleme für irgendwas. Ich war voll im Gebet. Und habe dann einfach bemerkt, dass ich da oben drin bin, eigentlich erst wieder, als ich so wieder da rausgekommen bin, da habe ich gemerkt, wie schön das eigentlich war, als ich dann so langsam wieder in so ein, ja, Normalbewusstsein hat man da eigentlich fast gar nicht, aber etwas normaler vom Bewusstsein geworden bin. Und ja, durch das, auch dass man das da so erlebt, bekommt man vollkommen andere Blicke auf die Welt. Also das ist schon ist was komplett anderes. Bevor man Sonnentänzer war und wenn man dann Sonnentänzer geworden ist, ist die Welt komplett anders.
Also Alkohol wird nicht getrunken. Wird denn da irgendwie Kräuter geraucht oder auch mit Wirkung oder ist das alles frei klar?
Also es ist absolut klar. Man kann nicht nur keinen Alkohol trinken, man trinkt auch gar kein Wasser. Also man fastet komplett und das ist die eigentliche Herausforderung beim Sonnentanz. Alles andere ist eigentlich ja leicht zu schaffen, aber 4 Tage kein Wasser zu nehmen, das macht eigentlich genau das, was ja zum Beispiel in der Jesus-Geschichte, wie ich sie gerne nenne, gezeigt wird. Also der stirbt, der ist ja fast als wie wenn er schon gestorben wäre. Alle glauben schon, der ist gestorben. Und dann steht er doch wieder auf. Und genauso ist es beim Sonnentänzer auch. Also ich glaube eigentlich, dass Jesus der größte Sonnentänzer oder die Sonnentanzgeschichte überhaupt ist. Weil man als Sonnentänzer zum Schluss ist es wirklich sehr schwer. Also da denkt man fast nur noch dran, wieder Wasser zu bekommen. Und um es auszuhalten, geht man noch tiefer ins Gebet. Und die Gebete dann, die in diesem Zustand ja gebetet werden, die gehen alle in Erfüllung. Also die Indianer sagen, wenn man sie fragt, ja, warum machst du das eigentlich, warum machen wir das hier eigentlich, dann sagen die immer, weil alle Gebete, die in dem Zustand gebetet werden, immer in Erfüllung gehen. Und ich kann das bestätigen.
Ich finde das total spannend. Ja, die Erfahrung würde ich gerne auch machen wollen, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich selber 4 Tage überhaupt nichts trinken darf. Kein Wasser. Also da hätte ich noch eine Unsicherheit für mich zu verspüren, dass ich nicht weiß, wie ich dann funktioniere und reagiere und ja, kann man da auch aussteigen, wenn man da mitmacht?
Also es gibt Leute, die ausgestiegen sind, wo ich getanzt habe, aber sehr wenige, also weniger als in einer Hand abzählen kann. Ich glaube 3 oder so. Davon waren 2 Jugendliche, die einfach das zum ersten Mal gemacht haben. Also wenn man das macht, dann zählt dieser Tanz nicht. Also wenn man das beginnt, dann verpflichtet man sich ja vor den Spirits, sage ich jetzt mal, oder auch vor denen, die es zulassen, dass du dabei bist, dass man 4 Tänze tanzt. Also da wurde ich darauf hingewiesen bei meinem ersten Tanz. Mittlerweile habe ich 8. Und ja, die Menschen werden eben angehalten, 4 Tänze zu tanzen. Also wenn du jetzt das machen würdest und sagst, ja, ich gehe diesen Weg, dann müsstest du nochmal von vorne beginnen. Und klar, es ist einerseits ja deine eigene Sache, ob du das machst oder nicht, aber andererseits solltest du es auch gut überlegen, ob du jetzt wirklich diesen Weg gehen möchtest. Weil alle anderen gehen diesen Weg. Und wenn du sagst, ey, ich möchte auch Teil eures Stammes sein, man wird dann auch Familienmitglied, man ist da total integriert dann und gehört dazu komplett. Und wenn man den Schritt macht, dann sollte man es auch durchziehen. Und ich kann sagen, es ist möglich und die lassen einen auch nicht hängen. Also wenn es dir mal nicht so gut geht, dann ist immer Hilfe da. Das Essen und Trinken, das man da bekommt, ist in Form von Zedernrauch. Also das ist ein sehr reiner Rauch, also von der Flat Cedar wird es im Englischen genannt. Und da kommt ständig jemand vorbei und wedelt dir mit einer großen Adlerschwinge diesen Rauch zu. Und das macht dich dann wieder klar und da kommst du dann wieder bei dir an. So. Und mich trägt es eigentlich immer durch. Also ich habe da wenig Probleme, das zu schaffen. Also ich habe noch nie mit dem Gedanke gespielt, aufzugeben. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, auch 2-3 Tage schon geschafft hast und dann hast du ja nur noch 1-2 Tage vor dir, die schaffst du dann schon auch noch. Und so.
Ja, ist spannend. Ja, ich habe sowas noch nicht gemacht, deswegen ist da für mich erstmal nur ein Unsicherheitsgefühl. Und ich schätze bei den Zuhörern zeitweise auch, 4 Tage, kein Wasser und nichts essen. Okay, Essen ist kein Problem. Und ich denke mir, 2 Tage kann ich sicherlich auch aushalten. Beim 3. Tag, glaube ich, fange ich an zu schwitzen. Aber ich weiß es auch nicht. Das ist ja nur im Kopf vorgestellt. Und das sollte man ja gar nicht sich vorstellen. Man soll ja dann, wenn man diesen Weg gehen möchte, wie du sagtest, ihn auch mit dem Bewusstsein auch gehen, sich entscheiden und durchhalten. Natürlich kann man ja vorher seinen Akku gut ausfüllen und natürlich, wenn man vorher schon krank ist, natürlich Erkrankungen, die jetzt natürlich verschlechtert werden, du wenig trinken, solche Menschen sollen natürlich nicht dabei sein, könnten aber nicht in der Form dabei sein, denke ich.
Ja, also das muss einfach jeder selber auch in sich spüren. Also ich mache auch überhaupt keine Werbung dafür, zum Sonnentanz zu gehen. Also ich möchte eher ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es möglich ist und dass es das gibt und was da so stattfindet. Jeder sollte den Ruf in seinem Herzen spüren. Also wenn du das nicht spürst, wegen dem Ego, um es mal zu erleben oder so, das empfehle ich dann überhaupt nicht zu machen. Also wenn du das in deinem Herzen spürst und vielleicht in einer Vision gerufen wirst, so einen Weg zu gehen, dann gibt es Möglichkeiten, auch dorthin zu kommen. Also wie ich selber auch hingekommen bin, weil mich jemand mitgenommen hat. Und ich habe auch schon den einen oder anderen dort mit in die Familie reingenommen und mit in den Tanz reingenommen. Aber es muss einfach vorher ein Weg sein, den jemand da geht. Man muss in einige Spitzhütte dabei gewesen sein, eine Visionssuche bei mir gemacht habe und einfach möchte wissen, dass die Gepflogenheiten bekannt sind und jemand auch wirklich aus den richtigen Gründen da mit dazukommen möchte. Wenn ich das sehe und sich's richtig anfühlt, dann gibt es die Möglichkeit. Aber ich mache keine Werbung dafür, dass jetzt möglichst viele Menschen da hingehen sollen und da mittanzen sollen. Also nicht, dass es falsch verstanden wird.
Na, das haben wir schon, glaube ich, ganz richtig verstanden. Jeder muss in seiner Eigenverantwortlichkeit sein und weiß am besten selbst, ob er sich sowas angehen möchte, diesen Weg beschreiten wollen würde. Ich glaube, ich würde das gerne mal ausprobieren wollen. Das ist immer nur die Frage, wann. Die Zeit ist immer so ein Problem. Aber die Zeit wird kommen auch, wo ich dann sage, ich möchte diesen Weg auch mal probieren, weil ich denke, dass da viel passiert in einem Innersten. Alleine schon, du sagst 4 Tage kein Wasser, bedeutet auch dann noch die Spitzhütte dabei. Naja, irgendwann schwitzt man, glaube ich, gar nicht mehr so, wenn man in dieser Wärme ist. Und dass man sich vom Geist her aus, von seinem Denkapparat her aus, in anderen Gedanken nicht verliert, vielleicht auch verliert, ich weiß es nicht. Man ist ja in sich da. Dass da was anderes ist, wie man es gewohnt ist, ist eigentlich ganz logisch. Und das ist eine Herausforderung. Was heißt Herausforderung? Eine Erfahrung, glaube ich, für jeden einzelnen Wert. Und wenn dann noch die Lehre kommt, der Indianer, warum machst du das? Ne? Weil die Wünsche, die man sich wünscht, dort in Erfüllung gehen, was du ja auch bestätigst. Und das ist spannend.
Ja, also vielleicht ist auch noch ganz wichtig, dass man erzählt, was eigentlich passiert. Also wenn man jetzt sich vorstellt, wie der Mensch so sich aufbaut, da ist der physische Körper, dann ist der Geist und die Seele und das alles so verbunden, die verschiedenen Körper, die man in so Aura-Zeichnungen vielleicht schon mal gesehen hat, was da alles da ist. Und jetzt hat man ja dann emotionales Paket von seinen Ahnen mitbekommen. Am Anfang hast du mich ja gefragt nach meiner Familie. Und jeder bringt ja aus seiner Familie Geschichte mit, erlebte Geschichte und schleppt es eigentlich immer mit sich rum. Und jetzt, wenn man zum Sonnentanz geht und dieses Ritual durchführt, dann ist schon mal so, dass man immer schwächer wird. Also alle Körper werden immer schwächer, nicht nur der physische. Es schrumpelt eigentlich alles auf eine gewisse Art in sich zusammen und gleichzeitig wird man permanent gereinigt durch die Spitzhütte, durch die Gebete, durch das Tanzen. Eigentlich da stampft man eigentlich alles Mögliche irgendwie auch in die Erde rein. Man gibt es an den Baum ab, der in der Mitte ist und wird abgeräuchert. Und durch die Piercings, das ist auch eine Art von Reinigung. Und jetzt geht es immer weiter, bis man dann eigentlich nichts mehr übrig hatte, außer die Flamme im eigenen Herzen. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende. Alles andere fällt irgendwie ab. Also ich habe gerade dieses Jahr den Tanz, also ich bin jetzt 3 Wochen oder so wieder da oder 2 Wochen wieder da von meiner Reise. Und gerade dieses Jahr habe ich ganz bewusst auch getanzt wegen dieser Reinigung, die ich ganz dringend gebraucht habe. Und bin da voll reingegangen auch in dieses Thema und habe fast mit einer Wonne und mit einer Freude diese Schwächung dann wahrgenommen und habe gemerkt, so, jetzt fällt das alles von mir ab. Und ja, irgendwann, wenn dann nur noch der Punkt übrig ist, dass nur noch diese ursprüngliche Flamme im Herzen, die du bist, wenn nur noch das übrig ist und dann bist du fertig und dann darfst du wieder trinken und wieder essen und dann aus dem Gebet heraus, aus dem heiligen Zusammenhang, den man ja tagelang gelebt hat, wieder dann weiterzumachen, das gibt eine unglaubliche Kraft, weil alles andere ist einfach weg und nur noch dein Gebet ist da und so manifestiert sich das auch. Ja, und weil das so wirkungsvoll ist und weil das einfach so wichtig ist und weil das uns als Menschen insgesamt reinigen kann, wenn immer mehr Menschen so einen Weg überhaupt gehen oder sich darüber Gedanken machen, was eigentlich alles an uns dranhängt und wie wichtig Gebete und Fokussierung ist und Reinigung und ja, bestimmte Dinge eben nicht zu sich zu nehmen. Wenn das immer mehr bekannt wird, dann wird auch die Menschheit als Ganzes immer mehr in die Kraft kommen. Und je mehr in die Kraft kommen, umso leichter wird es auch für die Nächsten wieder. Und deswegen habe ich eben auch den Ruf, glaube ich, bekommen und die Vision, diese alten Tänze, die unsere Vorfahren auch hier getanzt haben, wieder dorthin zu führen, wo sie eigentlich hingehören, in diese Reinheit und in diese ja, Verbindung, die man da erlebt und nicht einfach nur ein Volksfest, da, wo man ja ein bisschen ein paar Leute trifft und sich betrinkt und mal gut essen kann, sondern dass es eben gerade ums Gebet geht, dass es um die Reinigung geht, um die Gemeinschaft, um die Fokussierung und eben die Verbindung auch zur Natur. Und deswegen haben wir eben den Hilde Earth Dance ja irgendwie dann plötzlich dann mal gemacht. Das war, ja, kann man ja auch nachlesen auf unserer motherdrum.de Seite, wie der Werdegang war, so von den Tänzen. Und ja, jetzt mittlerweile haben wir den 4. Tanz, also ein Zyklus ist jetzt dann vollendet. Und es ist für uns ja vom Verein und die ganze Gruppe, die dabei ist, ganz klar, also der Hilde Earth Dance, das ist unser Gemeinschaftstanz und die Reaktivierung der alten Kultur unserer Vorfahren. Ja, das ist einfach die Aufgabe und der Weg, den ich gehe, den roten Weg auch wieder hier in Erinnerung zu rufen.
Ja, hast du schön erklärt. Du hast vorhin wieder das gesagt, was ich jetzt schon dreimal gehört habe von dir, mit diesem Konsumwahn in Essen, Trinken von unseren Bräuchen, so sage ich jetzt mal. Und hast aber auch gerade gesagt, dass die Indianer nicht alles essen oder zulassen, ist das richtig verstanden oder habe ich da was verhört?
Ich weiß jetzt nicht genau, was meinst, kannst du nochmal wiederholen?
Ja, also Alkohol spielt keine Rolle dort und du hast, unsere Feste sind ja Essen und Trinken, Fasten haben wir ja fast abgelegt und bei den Indianern, was nehmen die denn zu sich dann? Nehmen die denn auch bei solchen Ritualen, bei diesen Tänzen, die außen herum sind, Nahrung zu oder was essen die da und trinken die da?
Ja, also während dem Tanz sind die Tänzer, die sozusagen diesen Kriegerstatus haben, die essen und trinken überhaupt nichts während der 4 Tage. Es gibt ein paar Leute, die den Tanz halten, also die ein bisschen klar und kraftvoll sein müssen. Also die tun, glaube ich, zum Teil trinken. Also die Helper sind es. Und manche habe ich gehört auch, dass die ein bisschen was essen, aber weitaus weniger. Was jetzt genau, weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist also in dem heiligen Bereich, in dem Tanzbereich wird überhaupt nicht gegessen. Wenn dann nur, wenn jemand berechtigt ist, da rauszugehen. Und es sind nur sehr wenige. Und die, wo dann von außen zuschauen, die sind angehalten, auch nichts zum Essen da heranzutragen. Also man sieht da keinen, der dann auch draußen mal eine Wasserflasche oder so in der Hand hat. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wird auch darauf geachtet, dass man da nicht noch extra angekickt wird, durch das, dass man jetzt Wasser sieht. Und ansonsten essen die eigentlich ganz normales amerikanisches Essen, würde ich sagen. Also die Zeiten, wo diese Pelican oder wie es heißt, diese Beeren mit dem Trockenfleisch und so gegessen werden, die sind ziemlich durch. Es gibt es zwar noch, ab und zu wurde es mir schon angeboten, aber die essen auch ganz normal gerne Burger und ja, Chips sind hoch im Kurs. Also da gibt es nichts Besonderes.
Genau das gleiche Fast Food, sage ich jetzt schon bald. Ich meine, ja sicher, so sind wir Menschen halt, was denn schmeckt. Ne? Was wollte ich sagen? Genau, die Gesundheit. Das habe ich ja vor der Musikpause gesagt und deswegen jetzt auch Essen, Trinken. Medizinmänner, hast du da auch ja, Informationen? Wie läuft das heute? Ist das auch so ein Schulmediziner, wie man es heute kennt? Ich gehe ja zum Arzt und ich muss mir bescheinigen lassen, dass ich krank bin. Dabei fühle ich mich krank. Geben wir wieder Eigenverantwortlichkeit ab, ne? Und das am Rande. Hast du denn da Informationen, wie läuft es da? Den klassischen Medizinmann, wie früher Kräuter zusammengebraut hat, ja, wie auch immer. Erzähl mal, wenn du was an Infos hast, wie läuft das bei den Indianern?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Feld, auf dem ich mich auch teilweise bewege, ein bisschen anders, aber was eben dort stattfindet, sind Heilungen auf ganz andere Ebenen. Also bestimmt gibt es auch Kräuterkundige und so, mit Sicherheit. Aber das, was mich am meisten beeindruckt hat, sind eigentlich die Heilungen, die durch die Kraft kommen, die zum Beispiel in der Pfeife sind, in der Chanupa, oder die bestimmte Leute tragen. Also ganz vorneweg, wie auch beschrieben, schon in der Beschreibung von dem heutigen Thema, die Heyokas, die verbunden sind mit den Donnerwesen, die teilweise so kraftvoll sind, dass sie mit einem bloßen Blick Menschen heilen können. Und aber auch gibt es auch, dass die auch Menschen ja zerstören können. Also ich habe jetzt eine Geschichte gehört, dass eben auch das zum Teil gekippt ist schon bei manchen Leuten, was kommt selten vor, aber die haben so unglaubliche Kraft, das ist was komplett anderes als eine Heilung von einem Arzt, der sich eigentlich nur auf der körperlich-wissenschaftlichen Ebene bewegt. Und ich habe da Dinge gesehen und erlebt, also die würde ich selber eigentlich nicht glauben, wenn man die mir in einem Film zeigen würde, dann würde ich sagen, also Quatsch. Das kann ja nicht sein, ist ja vollkommen unlogisch. Aber ich habe sie erlebt. Also ich habe erlebt, wie zum Beispiel jemand einen Sturm entfacht hat, der also auch ein Träger einer Heyoka-Kraft. Habe es auch jetzt wieder erlebt, wie die bloße Anwesenheit eines Meisters, sage ich jetzt mal, einen Sturm mit sich gebracht hat. Und ich habe gesehen, wie ein Heyoka die Wolken geteilt hat mit einem Messer. Und es hat also komplett funktioniert. Es hat wenige Minuten nur gedauert. Und ja, ich habe dann auch irgendwann selber das bemerkt. Da kam ein Anruf von einer Frau, die mich noch nie gesehen hat. Die hat den Mother Drum Film, unseren Kinofilm gesehen und hat mich dann sofort angerufen und hat gesagt, ja, sie muss mir was sagen, ob ich zu Hause wäre. Dann habe ich gesagt, ja, schon. Ja, sie braucht 3 Stunden. Dann habe ich gesagt, was, du kommst jetzt 3 Stunden anfahren, du kannst mir das doch am Telefon sagen. Nee, sie muss kommen. Dann ist die gekommen, war so 3-4 Stunden später da und sitzt dann vor mir und sagt, ja, ich habe den Film gesehen und ich habe eine Botschaft für dich. Du bist ein Heyoka. Und dann habe ich das abgestritten und habe gesagt, nee, ich bin doch kein Heyoka. Und dann haben wir mal angefangen, alles durchzuschauen. Und dann gab es so zahlreiche Hinweise darauf, dass ich diese Kraft auch in mir trage. Zum Beispiel gibt es einen Film vom Südwestrundfunk. Die haben mal eben unseren erstes Festival gefilmt, wo wir eine große Klanggeometrie gemacht haben. Und die sind dann angereist gekommen und es hat in ganz Deutschland eigentlich geregnet. Die waren da unterwegs, so Baden-Württemberg weit, haben die verschiedene Reportage gemacht an dem Tag für die Landesschau. Und dann sind die bei uns vorbeigekommen und gesagt, ja, was ist denn hier los? Warum scheint bei euch die Sonne? Und da habe ich ganz verwundert gesagt, ja, wieso, die scheint doch schon die ganze Zeit. Dann sagt er, nee, überall anders regnet's. Und dann haben wir hochgeschaut und also wir haben schon bemerkt, dass bei uns schön Wetter ist, aber dass die Wolken genau ein Loch gebildet haben über unsere Klanggeometrie, das wurde uns dann so richtig bewusst, weil wir haben mal gedacht, es ist so locker bewölkt, aber es war dann nur bei uns so. Und ja, das haben wir filmisch auch festgehalten und das haben die da in der Landesschau dann auch gebracht oder in der Abendschau, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Und ja, unzählige solche Ereignisse gab es, wo ich dann bemerkt habe, ja, immer wenn ich auftauche, reagiert das Wetter. Und das habe ich erst überhaupt nicht wahrhaben wollen, aber mittlerweile habe ich diese Kraft eingenommen. Also natürlich ist das ja, von dem, was ich gesehen habe, von der Hiokas bei der Lakota, ist das eine Kleinigkeit. Also die machen das sehr bewusst mit klaren Ritualen, vollbringen die Wunder, würde man sagen, oder ja, bewegen die Atmosphäre. Das können wir uns nicht vorstellen, dass eine Maschine das kann, was die mit bloßem Gebet hinkriegt. Und das wirkt sich natürlich auch, solche Kräfte, da gibt es verschiedene Kräfte, die Mensch tragen kann oder die auch im Pfeifen wohnen können. Die machen auch Heilungen, die sehr spontan, überraschend kommen und die aber für die vollkommen normal sind, so wie wir zu einem Arzt gehen, gehen die eben zu den Medizinleuten. Aber so jetzt erklären, wie jetzt ein Schulmediziner versucht, etwas zu erklären, kann man das nur teilweise.
Also man kann das sagen, es ist eine richtige energetische oder auch Energiearbeit, die da stattfindet, von einer Lehre, wo sich im Endeffekt die, naja, vielleicht die Schulmedizin kaum drauf einlässt, denn ich habe ja ein Video gesehen bei dir. Da ging es um einen Heiler, so hat er sich auch genannt, kommt, glaube ich, aus Polen. Weißt du, welches Video ich meine?
Ja, das ist ein Video, das ich auch selber gerade erst gefunden habe, das mich beeindruckt hat, weil ich kenne das, diese Art der Heilung, jetzt nicht unbedingt genau das, was der macht. Aber das, was wir machen mit dem Mother Drum Healing, das ist ja genauso, bezieht sich jetzt nicht nur auf die Wirbelsäule und die Fehlstände. Aber was mich halt beeindruckt hat in diesem Video, war einfach, wie ehrlich das gemacht wurde. Also wie ehrlich auch da der SWR berichtet hat. Neutral einfach, wie der Arzt reagiert hat, der sich überhaupt nicht drauf einlassen wollte. Und wie der scheinbare Wunder vollbringt, indem er ohne die Hand anzulegen oder irgendwas Spezielles zu machen, durch bloße Energie die Wirbelsäule wieder begradigt und aufrichtet und sogar den Schiefstand, den Beckenschiefstand und die Beinlinge wieder in Einklang bringt. Ja, das wundert mich überhaupt nicht. Also ich kann das komplett nachvollziehen, wie der das macht und was der macht. Ich arbeite mit der Muttertrommel auch so, dass ich eben mit diese Energien ja dafür ein Kanal bin. Und das kann ich auch teilweise erklären, wie es geht, aber auch teilweise nicht, so wie das da auch schön in dem Video rüberkam, dass die Schüler gesagt haben, ja, alles kann er jetzt nicht erklären, aber es funktioniert trotzdem. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Aber wir arbeiten da ja einfach mit der Energie und nicht mit dem Körper. Also ich habe schon auch innerhalb von ein paar Stunden ganze Tumore verschwinden sehen, also wo die Leute in Behandlungen bei mir waren und dann nach Hause gefahren sind und sich dann untersuchen lassen haben und dann war alles weg. Also das ist kommt sehr oft vor, sowas. Also nicht nur jetzt die schwersten Erkrankungen, sondern auch manchmal sitzt jemand da, man hat einen Schnupfen, kommt im Schnupfen rein und nach wenigen Minuten hat er keinen Schnupfen mehr. Und dann frage ich, ja, und wo ist jetzt deine Erkältung? Und dann schnappen die so in der Luft rum zum Teil und suchen ihre Erkältung und die ist dann immer da. Also das ist für mich schon alltäglich und ich fand es eben sehr schön in diesem Video, dass es eben schon geschafft wurde, das so von dem Massenmedium wie das SWR-Fernsehen das darstellt, dass es so neutral aufgenommen wurde. Und deswegen habe ich das gepostet, um den halt auch zu unterstützen, den bekannt zu machen und einfach dieses Thema so aufzurufen. Deswegen habe ich das gepostet.
Ja, also da gibt's auf jeden Fall was. Das Video, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, ist auf deiner Pinnwand vom Stefan Bergmann auf jeden Fall auf der Facebook-Seite zu sehen.
Das ist auf der Verein für indianische Lebensweisen-Seite. Also wir haben vom Verein eine eigene Website, Facebook-Page, Verein für indianische Lebensweisen. Ich glaube, Heal the Earth könnte die auch heißen. Ich muss selber nochmal nachschauen. Aber wenn man bei mir drauf ist, findet man die bestimmt verlinkt.
Super. Ja, was mich ja so fasziniert hat, eigentlich auch geschockt hat, wie zu dieser Professor, Doktor, er war ja ein Professor aus Deutschland, er ist ausgestiegen und konnte einfach nicht verstehen, das hat er ja auch gesagt, was da passiert ist, für ihn nicht nachvollziehbar. Und dann hat er sich zurückgezogen und wollte damit nichts mehr zu tun haben. Und da denke ich mir, ja, ist denn der Mensch wirklich nur alleinig im Kopf festgehalten, Herr Doktor, Herr Professor? Weil nicht nur der Kopf alles ist. Man kann auch seine Seele mal baumeln lassen. Alleine schon das zu verstehen, bedeutet auch, dass wir sicherlich, und man sieht es ja an allen Ecken und Kanten, es passieren ja immer wieder tolle Dinge. Und die bekommen nur nicht ein Augenmerkmal in unserem heutigen Denkapparat. Jedoch sollte man diese Erfahrung, es wurde ja gefilmt auch zum Glück, ein klassisches Beispiel. Warum lässt sich dann die Schulmedizin nicht drauf ein? Kann man jetzt viele Antworten finden, weil wir dann weniger Geld verdienen, ist oft das eine, Lobbyismus. Ich denke, wir sollten versuchen, umzudenken, zuzulassen, und nicht in diesem Materialismus versessen verharren. Und dieses Beispiel sagt mir aus, eigentlich gehört auch sowas dabei in der Schulmedizin, komplementärer zu denken. Und Energiearbeit ist, denke ich, schon ein wichtiger Stellenwert, wie man ja auch mehrmals schon gesehen hat, was man Alternatives oder Komplementäres den Menschen zugänglich machen darf. Das fand ich sehr spannend, dessen Verhalten, und hoffe, dass die Schulmedizin auch aufgrund dessen Beispiel sich öffnet. Das würde ich mir sehr wünschen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich schaue mir das ja auch oft an. Ich bin ja dabei, das auch ein bisschen in die Schulmedizin zu transportieren. Wir haben ja auch so eine Studie, wo wir versuchen, eben für die Schulmedizin akzeptable Ansätze zu finden, dass man das eben beweisen, dass vor und nach einer Muttertrommelsitzung bestimmte Dinge passieren. Was man aber einfach so sehen muss, so eine Heilung ist auch immer eine Gnade. Also es gibt Heiler, die haben unglaubliche Kraft, aber ich denke, es ist immer auch eine Art von Gnade. Und wenn jetzt so ein Arzt im besten Wissen und Gewissen studiert hat und die Menschen behandelt hat mit allem, was er weiß, mit allem, was man ihm gegeben hat. Und es kommt einer und zeigt diese Gnade und zeigt diese Energie, die da durchgeht, und der selber hat es jetzt gerade nicht, dann ist das erstmal wie ein Schlag ins Gesicht. Wenn man alles gegeben hat, ist das schwer für den, da jetzt zu sagen, ja gut, der macht ja gar nichts, der fasst den nicht mal an. Ich glaube, dass es einfach sehr schwer ist und insgesamt auch gibt es ja sehr viele, aus meiner Sicht, Therapien, zum Beispiel eine Chemotherapie, insgesamt für mich sehr fragwürdig, dass es überhaupt gibt. Und jetzt gibt es Menschen, die verabreichen die. Und wenn man jetzt denen das beweist und sagt, hey, das, was du da machst, das ist nicht richtig. Guck mal, du bringst den Menschen um, du vergiftest den, ja. Wenn man das dem sagt, dann muss der ja durch das, was er getan hat, durch, der hat vielleicht tausende von Menschen diese Chemotherapie verabreicht, in der Hoffnung, denen helfen zu können. Und jetzt kann der nicht einfach sagen, oh Gott, jetzt habe ich versucht, denen zu helfen und ich habe sie aber umgebracht. Das passt im Internet zusammen. Das ist praktisch schon ein Schock und ein Trauma an sich. Und ja, das muss man dann auch, wenn man heimgeht, dann seiner Familie sagen, seine Kinder sagen. Ja, das ist so ein Prozess, der wird bestimmt noch lange gehen. Es wird immer noch gelehrt, da sind Professoren an der Uni, die lehren im besten Glauben, dass das alles stimmt, lehren die das ihre Schüler und die kommen dann wieder in die Kliniken und machen wieder dasselbe. Also man muss da, glaube ich, einfach auch Mitgefühl haben, dass es so schwer ist, einfach das dann auch zuzugeben vor sich selber.
Ja, ist schon richtig. Aber es geht nicht jetzt um Schuld. Denn das ist ja eigentlich, dass erwachsene Kinder jetzt mal reif werden, dass wir nicht die Schuldige suchen dürfen, wollen, finden. Sondern es geht darum, um komplementär, wachsam, achtsam mit seinem Umfeld auch umzugehen. Und jeder weiß, Entschuldigung, wenn ich meine Augen zumache, stelle mir einen Baum vor, dann bin ich schon im Spirit, wenn ich einen Baum sehe, für mich. Ja, also wir sind auch spirituelle Wesen, da kommen wir gar nicht drum rum. Ja, aber nach außen hin sollen wir funktionieren, nur als Kopfmenschen, ja, so kommt mir das vor. Also diese Menschlichkeit, diese Ethik, diese Gefühlswelten und das Ganze, das fehlt ja uns Westler, sage ich, Industrieländer, ne, im Endeffekt, und wird auch immer wieder auch bekämpft. Da muss ja was dran sein an diesen Lehren. Und ich kann auch einen Arzt verstehen, der, wenn er ein Gewissen hat und das für sich erforscht hat, dass das ungesund ist, glaube ich, wird er aussteigen. Es gibt genügend Ärzte, die ausgestiegen sind. Und es geht ja darum, dass auch diese Menschen verstehen, was unser Mutter Erde Planet ist. Eine Erde, ein Zuhause, alles Menschen, alles Tiere, alles Natur. Und so weiter. Und da leben wir drauf. Und das ist ja, glaube ich, die Erkenntnis, die wir in uns tragen dürfen, um das auch zu sehen. Dann ändert sich auch die Welt, so denke ich.
Ja, also bei mir rennt da natürlich offene Türe ein mit der Sichtweise. Was ich halt gemerkt habe, mein eigenes Weltbild hat sich immer am meisten verändert durch eine Erfahrung. Und deswegen ist es wichtig, die Erfahrung dieses heiligen, magischen Raumes zu machen und auch mal die Erfahrung zu machen, was es noch alles gibt. Ich bin auch der Meinung, die Ärzte, die sind zum Teil richtig gut. Also wenn man einen Unfall hat, da können die einen so gut wieder zusammenfliegen oder die können einen auch mit einem Antibiotika das Leben retten. Also es ist mir selber schon so gegangen. Also die sind gut, aber halt auf einem relativ kleinen Bereich, sage ich jetzt mal, auf einer Ebene, und die kennen die andere Ebene nicht, die wird da abgestritten, wie du auch sagst, ja, wir sind ja geistige Wesen, und das wissen die schon auch irgendwie, aber es passt bei denen nicht so ganz zusammen. Aber alle die mal so diesen magischen Raum erlebt haben, die finden eigentlich da rein, und ich denke, das ist auch eine Sehnsucht unsere Zeit, dass wir dort wieder reinfindet. Und das ist eben der Weg, den ich versuche zu gehen, das zu transportieren, eben über die indianischen Rituale, über den Heal the Earth Dance, über eine Visionssuche, auch wie es eben bei den Indianern üblich ist, auch mal durch ein Ritual, wo gefastet wird, also wo man ein bisschen in den Mangel oder in das Leid reingeht, bewusst für wenige Tage oder für wenige Momente. Und da drin erfährt man eigentlich diese ganze magischen Räume, da lernt man das kennen. Und ich glaube, dass wir einfach da weitermachen müssen. Und je mehr Menschen diese Erfahrung machen, umso mehr hält es Einzug, weil sich's in uns ändert. Da auch wieder der Frieden beginnt im eigenen Herzen. Und auch diese Änderung beginnt auch in unserem eigenen Herzen. Dieser magische Raum, der ist in uns. Ja, ich kann meinen magischen Raum, kann ich dir vielleicht ein bisschen miterlebbar machen, aber am Ende zählt nur, wenn du selber in dir erlebst.
Ja, man sagt ja auch, jeder lebt in seinem eigenen Gefängnis. Das ist nur die Frage, was machen wir aus unserem Gefängnis? Ne? Stefan, wir haben noch eine Zuschrift jetzt gerade bekommen, und zwar, da fragt jemand, wie der letzte Song geheißen hat von Great Spirit. Das ist die Brit. Ist es, und der Song ist von
Nako Bear.
Genau, mach du mal.
Nahko, Nako Bear. Und ja, Great Spirit finde ich auf YouTube. Da gibt es auch wirklich viele andere Songs. Ich hätte fünf oder sechs mindestens heute auswählen können, aber der hat natürlich sehr gut gepasst zum heutigen Thema, Great Spirit. Nako Bear. Sehr zu empfehlen.
Super. Und jetzt machen wir die zweite Musikpause, denke ich. Und dann wollen wir mal auf unsere Zuhörer hier auf OKTalk schauen, ob der ein oder andere vielleicht auch was noch zu sagen hat heute Abend. Und die Telefonline ist auch geöffnet. Wir haben heute enorm hohe Einschaltquoten draußen auf den Streams. Da ist mal schön, dass ihr OKTalk eingeschaltet habt. Wollt ihr mitmachen? Geht bitte in den Chatbereich rein. Dort stehen wir auch noch zu Fragen und Antworten, Anregungen, welcher Art auch immer. So, und der zweite Song, den ich mal gucken, ob ich ihn gut an... Das ist ja der Rising... Das darfst du bitte ankündigen.
Okay, mache ich gerne. Rising Appalachia, Medicine heißt der. Ist auch ein sehr schönes Video. Findet ihr auch auf YouTube. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Song. Den mag ich auch sehr gern. Und wünsche euch eine schöne Pause.
und da sind wir wieder zurück hier auf OkiTalk. Und ja, wir wollen mal so langsam den Talk mal eröffnen. Ich begrüße hier in der Runde neu hinzugekommen den Walter, Tepalir, Lisidia, Yassi und Gulli Wupta und Bleistift. Wer jetzt hier oben sein möchte, darf sich auch wieder hier hochklicken. Das ist alles gut. Und jetzt bin ich gespannt, wer ist denn, oh, der Gulli Wupta ist gar nicht da, den werden wir wieder hochsetzen. Die Yassi bei uns, Lisidia, dann Tepalir und Walter, ist denn von euch wer am Mikrofon und guten Abend? Keiner dran? Schade, keine Stimme heute. Ja, und für die Zuhörer draußen an den Boxen, ein kurzer Hinweis, wenn ihr in den Chat reingeht, ihr könnt auch ruhig da bleiben, nicht einfach rein und raus. Dann können wir nämlich auch reagieren und mit euch ins Gespräch kommen. Dankeschön für den Info. Ja, keine Fragen im Moment, Stefan. Ja, die Sendung geht ja schon bald zu Ende, 20 Minuten. Ja, die Indianer ist immer schon was ich immer so schön gefunden habe. Man wird ja nicht einfach so zum Indianer im Endeffekt, sondern ein Indianer kam mir gerade so durch den Kopf in den Spielfilm, dass man das auch lernt durch den, ja, größeren Indianer, der Indianer geworden ist. Also bevor man ein Indianer ist, dann musste man Geschichte vielleicht auch Fantasy, auch mal weg von seinem Stamm gehen und eine gewisse Zeit alleine durch den Wald marschieren. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich sehe aber, die Yassi ist auch da. Wollen wir mit der Yassi das Wort geben? Einfach. Yassi, hallo.
Ja, guten Abend. Ich bin heute verschnupft und ich würde so gern durch so einen Raum laufen. Da kann man mir nicht helfen im Moment.
Ja, also du meinst, dass du jetzt in der Sitzung bei mir bist und aus Versehen plötzlich vergisst, dass du einen Schnupfen oder eine Erkältung hast. Also ja, im Grunde genommen ist das nichts Schlimmes. Zum einen, dass du gerade einen Schnupfen hast, da hast du die Nase voll, könnte man sagen. Und die Frage ist jetzt, von was? Und wenn du dich jetzt ganz an das erinnerst, wer du wirklich bist, dann müsste eigentlich der Schnupfen augenblicklich verschwinden. Das ist jetzt leichter gesagt als getan, aber vielleicht gelingt es dir ja, wenn du dich an das erinnerst, an dieses Wesen, das du wirklich bist, ohne den ganzen Stress davor und danach, ganz im Hier und Jetzt, kann es sein, dass dein Schnupfen augenblicklich weggeht. Was ich immer mache, wenn ich Schnupfen habe, dann lege ich mir ein Medizinrad aus Bergkristall und dann ist der Schnupfen für die Zeit, wo ich mich da in der Nähe aufhalte, auf jeden Fall sehr, sehr viel besser, wird bis hin zu ganz trocken dann die Nase. Also wenn du jetzt 16 Bergkristalle hast und einen 17. für die Mitte, dann mach einfach einen gleichmäßigen Kreis. Am besten fängst du in die Himmelsrichtungen ganz genau an. Und dann legst du einen in die Mitte und dann stellst du dich da rein und dann wirst du sehen, dass das ziemlich sicher besser wird. Also so ist es bei mir immer.
Ja, sehr schön. Danke. Ich musste einfach gerade lachen an dieser Stelle, wo du den Schnupfen erwähnt hast, habe ich gedacht, oh, ja, ist gerade passend bei mir. Aber danke, ja.
Ja, dann kommt gerne. Ups, wollte die nicht unterbrechen. Danke, war da noch zu hören. Ja, Stefan, sowas passiert mal, ne? Dass man ins Wort plötzlich fällt. Das ist live, das passt. Der Tepalir, vielleicht mag er doch mal sein Mikrofon öffnen, kann er es? Er schreibt da nämlich was, ja, und da ist er auch. Und Walter ist auch da, habe ich gerade gesehen. Tepalir, bitte.
Ja, hallo, grüß euch. Genau, also ich hätte ja fast eben schon gefragt, aber ich war gerade noch am Überlegen, wie ich es eigentlich fragen soll. Mir ist nämlich bei deiner Geschichte über die Energieheilung im indianischen Sinne ist mir eine eigene Geschichte eingefallen, die ich mal erlebt habe und die ich mir nicht richtig erklären konnte, weil vielleicht ganz kurz vorab, ich habe ganz wenig Kontakt bisher gehabt mit dieser Art zu heilen und ich bin auch immer skeptisch und kritisch Und ja, kann das erstmal initial alles gar nicht so richtig glauben, wenn es da heißt, dass halt Tumore aufgelöst werden. Aber ich habe ein eigenes Erlebnis gehabt, was mich da nochmal zum Nachdenken bringt. Und zwar war das folgender Kontext. Ich war zu einer Heilsession eingeladen, wo mit Steinen, also zum Beispiel auch Bergkristall und Achat und was es da so alles gibt, gearbeitet wurde, und die Steine wurden mir aufgelegt, und ich habe ja nicht damit gerechnet, dass das irgendwie einen immensen Effekt hat. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren, so spaßeshalber. Und diesen immensen Effekt, den hatte es dann aber. Denn die Heilerin hat mich gebeten, die Augen zu schließen, und ist mit ihren Händen in so einem knappen Meter über mich gegangen und ja, hat mit den Händen sozusagen in der Luft rumgewedelt. Aber wie sich das für mich angefühlt hat, das war ganz spektakulär. Das hat sich für mich angefühlt, als wäre sie, und das kam ganz plötzlich, als wäre sie wirklich in meinen Aurakörper eingedrungen, und der wiederum hat sich angefühlt wie so eine Art Wackelpudding. Und wenn sie mit ihren Händen in der Luft rumgestrichen ist, hat sich das für mich tatsächlich angefühlt, als würde sie sozusagen in diesem Wackelpudding rühren. Und den habe ich also echt so real irgendwie empfunden, wie eigentlich so meine Körpergrenze, wie die Haut. Als wäre das wirklich berührt worden, obwohl sie ja wirklich einen Meter von mir weg war. Und ich habe im Nachhinein lange drüber nachgedacht, was war das für ein Erlebnis? Hat dich da irgendwas getäuscht in deiner Wahrnehmung, oder wie kannst du dir das erklären? Weil Berührung hat ja de facto gar nicht stattgefunden. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, und dass ich das nicht ausschließen kann, dass diese Frau möglicherweise irgendeine richtig ausgearbeitete, elaborierte Tinktur noch zusätzlich verwendet hat. Und deswegen wusste ich eben nicht richtig, wie ich die Frage formulieren soll. Jetzt habe ich es einfach mal so aufgestellt, dass meine Frage wäre, ob es, also aus eurem Kenntnisstand, sowas wie Heildrogen geben könnte. Also zum Beispiel Flüssigkeiten, die den Menschen sozusagen sensibler und empfindlicher machen, ja, auch in seinem Energiekörper, weil das es den gibt, da gehe ich schon davon aus, dass wir um uns rum zum Beispiel eine gewisse Strahlung haben. Und dass man aber sensibel wird dafür, Veränderungen in diesem Feld auch wahrzunehmen. Und dass diese Sensibilität möglicherweise hergestellt werden kann, ja, durch eine Substanz. Weil das wäre für mich so eine Brücke, so eine komplett berührungsfreie Energiearbeit will ich auch gar nicht ausschließen, aber da bin ich immer noch sehr skeptisch, weil ich das auch gerne verstehen würde, wie das funktioniert. Aber unter Zuhilfenahme zum Beispiel von einem Wirkstoff würde mir das schon sehr plausibel erscheinen. Und da wollte ich einfach nur fragen, ob ihr sowas kennt.
Also ich kann dir da jetzt ein paar Sachen dazu sagen. Ein Wirkstoff wirkt auf der stofflichen Ebene. Und wir sind wesentlich größer als dieser stoffliche Körper uns vielleicht glauben macht. Also du kannst Menschen berühren, die einen Meter entfernt sind, die 10 Meter entfernt sind, die 100 Meter entfernt sind. Und es kann sein, du spürst jemanden, der am anderen Ende der Welt ist. Und jetzt gibt es halt Menschen, die haben angefangen, sich auf diese Ebene zu bewegen. Das kann jeder, glaube ich. Oft hängt unser Verstand vielleicht dazwischen. Also ich kann dir sagen, dass ich glaube, dass du ganz einfach in dem Moment die Erfahrung gemacht hast, dass du wesentlich größer bist in deiner Ausdehnung als bisher gedacht. Du hast das gespürt, was die Heilerin gemacht hat, obwohl sie 1 Meter weg war, konntest du das wahrnehmen. Und in dem Moment hat sich ja ein Bewusstsein, glaube ich, auch verändert. Mit Drogen, wie du jetzt auch hier, habe ich gelesen, da steht auch was von dir geschrieben und du hast jetzt das auch so gefragt. Also ich arbeite überhaupt nicht damit. Ich arbeite zwar mit Pflanzenhelfer. Das sind aber dann Sachen wie Angelika-Wurzel oder Orangenöl oder sowas. Das sind einfach ja, nicht bewusstseinsverändernde Dinge in dem Sinn, dass sie uns was ganz anderes zeigen, eine ganz andere Ebene. Und sie machen es eigentlich doch so wie alles, was wir essen und trinken. Zum Beispiel, wenn du einen Kaffee trinkst, erlebst du alles ganz anders, als wenn du ein Wasser trinkst zum Beispiel. Aber jetzt so mit Drogen in dem Sinn habe ich persönlich gar nichts zu tun. Ich halte mich so rein, wie es geht. Alles, was Alkohol und so andere Substanzen anbelangt, nehme ich überhaupt gar nicht zu mir, schon ganz lange nicht mehr. Eigentlich seit ich zum ersten Mal beim Sonnentanz war. Und ich arbeite da damit auch nicht. Ist ja auch nicht wirklich nötig, weil eigentlich alles in dir selber vorhanden ist.
Ja, Stefan, das stimmt, was du sagst. Und Tepalier, es gibt psychogene Drogen, ich brauche dir jetzt nichts darüber erzählen. Ich habe meine Facharbeit über Drogen auch gemacht und muss ganz ehrlich sagen, Drogen verändern Körper, Geist, Seele, ganz klar. Das ist ja der Hoffmann sehr bekannt, LSD zum Beispiel. Und dass man dadurch was entwickeln kann durch Drogen, kann ich mir noch nicht mal so vorstellen. Substanzen haben ihre Wirkung, wie Kräuter auch ihre Wirkungen haben, wenn man was zu sich nimmt. Aber meine Frage nochmal zurück an dich, Tepalier. Hast du denn vorher was getrunken von dieser Frau? Oder hast du was zu sich genommen? Ich habe das nicht mitbekommen.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Deswegen lasse ich das ja auch völlig im Unklaren, ne? Weil ich da nur spekulieren kann oder spekuliert habe, weil ich mir das einfach nicht erklären konnte, wie das zustande kommt. Jetzt hat der Stefan das ja schon schön erklärt. Das finde ich auch sehr zugänglich, dass ich in dem Moment tatsächlich eine andere Größe wahrnehmen konnte, dass Raum genug war in der Wahrnehmung, um dabei zu sein. Und dann kann man das eigentlich trennen von diesem Thema Wirkstoffe oder Drogen. Das finde ich völlig legitim. Zumal so eine Droge, nehmen wir ein ordinäres Beispiel, was weiß ich, Holzrosenkörner oder sowas, da weiß man, dass die bewusstseinsverändernd sind. Aber die beeinflussen jetzt erstmal nur das Bewusstsein. Da ist ja jetzt noch nicht wirklich irgendwas zum Beispiel auf der Körperebene passiert. Also da wird ja nichts gerichtet oder nichts verschoben, sondern das ist ja so ein Wahrnehmungsding, so ein bisschen. Und wenn ich aber dabei bleibe, Stefan, dass ich das so sehen darf, auch für mich, dass das einfach eine Wahrnehmung war, von einer anderen Größe, die ich so vorher nie hatte, die ich dann zum ersten Mal hatte, dann möchte ich einen Schritt weitergehen. Dann möchte ich einfach mal mutmaßen, wie ist denn eigentlich die moderne Medizin, die jetzt zum Beispiel auch mit Drogen arbeitet, die mit Geräten arbeitet, wie ist die entstanden? Ich erkläre mir das so. Vor Urzeiten hatten die Leute irgendwelche Wehwehchen oder irgendwelche Krankheiten und die hatten ja jetzt keine moderne Medizin zur Verfügung, also mussten die sich irgendwie anders helfen. Und dann probieren die dies und jenes. Die sind sicherlich auch irgendwie emotional oder energetisch an ihre Patienten sozusagen irgendwie angedockt und machen da vielleicht gewisse Fortschritte. Und vielleicht sind die aber nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Also überlegen die, was kann ich jetzt tun, um das irgendwie zu verbessern? Und dann werden sozusagen Schritt für Schritt werden Methoden gefunden. Dann kommt man mal auf die Idee, dass man ein Bein zum Beispiel auch schienen kann oder einen Arm. Dann erkennt man zum Beispiel, dass bestimmte Kräuter besonders hilfreich sind für die Wundheilung. Dann und dann vermehrt man diese Kräuter, ja, dann werden die Ergebnisse immer besser und schrittweise erarbeitet sich dann sowas wie die moderne Schulmedizin. Und die erarbeitet sich deshalb, weil die Leute immer danach suchen, eine noch bessere, noch feinere Methode zu finden. So, jetzt haben die vielleicht unterwegs vergessen, dass die Energiearbeit auch funktionieren könnte. Und vielleicht waren die auch damals energetisch noch nicht so weit, weil wenn ich die Schulmedizin noch gar nicht habe und mir noch gar nicht vorstellen kann, was alles möglich ist, ja, Stichwort Herzverpflanzung, ja, wenn ich das alles gar nicht kenne, dann habe ich vielleicht auch gar keinen Zugang zu einem energetischen Raum, der sowas ermöglicht. So, ich habe mir aber den darf ich das noch kurz zu Ende führen? Ich habe mir aber den Umweg gebahnt, ja, dass ich erstmal eine schulische, eine mechanische Medizin entwickelt habe. Und mit der bin ich irgendwann an einen Punkt gekommen, an dem ich Herzen verpflanzen kann. Und mit diesem Wissen, dass ich das weiß, dass das halt schon mechanisch geht, ja, kann ich sozusagen in die nächste Ebene der Energiearbeit gehen. Und dann versuche ich sozusagen die Geräte, die ich vorher erfunden habe, versuche ich wieder zu reduzieren und versuche mich wieder nur auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und dann habe ich vielleicht auch eine ganz andere Kraft, das über die Kanäle zu channeln. Ja, und
Also, es ist jetzt sehr viel, was du gesagt hast. Ich möchte also einfach kurz ein paar Sachen antworten. Das eine ist, ich würde davon abraten, das Herz herzugeben und es verpflanzen zu lassen oder auch eins zu nehmen, weil das ist eben hauptsächlich ein energetischer Prozess und nicht nur ein körperlicher. Und obwohl das möglich ist, ist die Medizin, die jetzt Schulmedizin genannt wird, eigentlich erst die neue moderne Medizin. Die eigentliche Schulmedizin oder die Medizin an sich ist ja die, die schon immer da war. Und da war alles vorhanden, sehr, sehr gut. Also zum Beispiel, wenn die Laus über die Leber gelaufen ist, dann wusste man, da hat jemand eine Wut. Ja, und das heißt, die Wut sitzt auf dem Organ Leber. Und wenn man jetzt das ganz genau untersucht, dann findet man raus, dass die immer schon alles gewusst haben früher. Aber jetzt auf einmal, seit 100 Jahren, gibt es irgendwelche Geräte und darauf baut sich eine Medizin auf, teilweise sinnvoll, aber auch teilweise das ausblendend, was davor vollkommen normal war. Und das ist das, was wir.
Wie erklärst du dir, dass das Wissen ausgeblendet wird? Weil wenn sie es immer wussten und schon immer konnten,
Ganz
dann
klar.
hätten sie ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten, hätten sie ja dabei bleiben können.
So, darf
So,
ich mal
darf ich?
kurz, ganz kurz, ich würde auch mal was sagen. Wir Menschen sind eigentlich primitiv, lieber Tepalier. Eigentlich brauchten wir überhaupt gar keine Herzen pflanzen. Nee, jetzt haben wir eine Zivilisationskrankheit und das sind unsere Stopfmittel, nicht Nahrungsmittel, Lebensmittel, sondern Stopfmittel, Nahrungsmittel. Wir essen uns krank und denken uns krank, deswegen bekommen wir auch Herz-Kreislauf-Probleme und andere Erkrankungen. Das ist eindeutig bewiesen. So, würden wir aber jetzt die neue Lehre mal annehmen und richtig ist, was hat Herr Dr. Leubner auch gesagt, der leider verstorben ist, die richtige Medizin ist nicht die Schulmedizin. Wer hat sie denn hoch erhoben? Oben. Das waren ja unser Industriezeitalter, die Abhängigkeit des Geldes. Ganz einfach, lobbyistisches Denken. Die gute Kräuterkunde war so weit entwickelt, ist auch weit entwickelt. Und die nutzen wir letztendlich nicht. Und da sollten wir uns mal Gedanken machen dazu, Depalier. Ja, das wollte
Das
ich
wollte
dazu
ich.
sagen. Und würde gleich nochmal den Walter auch nochmal hören dürfen. Und aber bitte, ich gebe das Wort nochmal den Stefan.
Ja, also ich möchte jetzt mal was Wichtiges sagen, was vorhin auch noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und zwar bezieht sich ja das auf das eigentliche Thema heute, wo es ja um unseren Heal the Earth Dance geht, um unseren Heile die Erde Tanz, der auch eben den Sinn hat, auf dieser Ebene die Menschen zu heilen. Also wir gehen ja in den Tanz da rein und tanzen ihn auf eine bestimmte Art, nicht ganz so wie den Sonnentanz, nur ähnlich, nicht ganz so hart, weil das noch nicht, ja, die Zeit dafür ist. Und das, was da aber passiert, ist eben genau diese Wahrnehmung dieser Energien. Es ist genau das, dass der eigentliche Teil unserer Seele wieder hervortreten kann und wieder ja, in eine glückselige Stimmung kommen kann, also eine bedingungslose Freude, wo man sich wieder der eigenen Liebe zuwendet, wo man sich mit dem Schöpfer verbindet, mit Mutter Erde verbindet. Da entsteht es ganz automatisch, dass man diese Dinge wieder wahrnehmen kann und dass eine Heilung auch entsteht. Auch wenn man zum Beispiel jetzt vielleicht nicht so krass fasten wie beim Sonnentanz, aber wenn man ein bisschen fastet, dann ist ein anderer Energiefluss da und dann heilt auch der Körper viel leichter durch, auch durch die Erlebnisse, die man dann hat. Und ja, das wollte auch insgesamt nochmal dazu sagen, wie das jetzt abläuft bei unserem Heal the Earth Dance. Wenn das jetzt da geglaubt wird von euch, die zuhören, dass wir da piercen und dass wir da jeden zwingen, sozusagen nichts zu essen, nichts zu trinken. Wir haben dort einen lebendigen Prozess, wo alle, die dann da sind, mit in das Gespräch einsteigen können, mit dem Redestab, und wo wir bestimmte Entwicklungen, die da sein sollen, für die, die jetzt gerade da sind, miteinander abstimmen. Und was aber auf jeden Fall da dabei ist und das, was besonders heilsam ist, das sind diese Lieder, die Trommeln, der Tanz an sich und die Natur, mit der man uns verbindet. Auf eine ja, ganz besondere Art und Weise, wo wir in diesen magischen Raum auch einsteigen. Und wenn man das macht, so ähnlich wie jetzt Tepalier das gesagt hat, dass er vielleicht zum ersten Mal sich etwas größer wahrnehmen konnte, dass da noch mehr ist, das er selber eigentlich ja, als sich empfindet. Genau das machen wir beim Heal the Earth Dance, dass man merkt, was noch alles da ist und was das eigentliche Leben, wie sich das zeigt, also dieser magische Raum, das, was irgendwann mal geboren wurde und irgendwann auch mal wieder geht, auf die andere Seite, dass man diesen Teil wahrnehmen kann. Das ist ja eigentlich ja das Anliegen und auch das, was heilen kann. Und eben, was auch sehr gut zu der Frage von Tepalier passt. Mhm.
Super. Darf ich da auch nochmal dran entwickeln? Weil ich finde das ganz toll.
Wollen wir nicht mal dem Walter das Wort geben? Der wartet schon die ganze Zeit. Walter, guten Abend. Wir können ja gleich noch im Nachtalk gehen, wenn der Stefan noch kurz Zeit hat, können wir ja auch das noch machen, aber wenn es weiterkommt. Walter, guten Abend.
Walter, guten Abend. Guten Abend, Freunde. Ja, wir haben wohl nur noch wenige Minuten, deswegen drückt der Klaus hier ein klein bisschen. Und ich wollte auch eigentlich nur jetzt eben mal einen kleinen Nachruf auf Manitonquat machen. Kennst du den Stefan? Manitonquat hat ihn vor 4 Jahren kennengelernt und hörte vor 3 Wochen auf dem Rainbow Gathering, dass er jetzt von uns gegangen ist mit irgendwas bei Mitte 80 Jahren.
Ja, also ich kenne ihn persönlich, habe ihn sehr geschätzt, auch wenn ich ihn nicht oft getroffen habe. Aber er hat mich sehr berührt. Er hat auch seine Botschaft in die Welt getragen und ist dafür gegangen. Und was ich besonders an ihm geschätzt habe, ist, dass er auch sich selber geliebt hat. Also er war sich selber einfach auch ein Freund und er hat seine Frau sehr geliebt und das haben sie auch miteinander ausgestrahlt. Und seine Lehren, die ursprünglichen Lehren, die er vermittelt hat und sein Leadership, das wird weiterleben, sein Werk wird weitergetragen und ja, es war Zeit für ihn, wohl die Reise anzutreten und ja, wir sollten nicht traurig sein, sondern eher dankbar für das, was er uns hinterlassen hat. Und da bin ich sehr dankbar und da sage ich ihm ein Ahau aus dem tiefsten Herzen und Mitakoye Oyasin und möge es dir gut gehen, wo immer du auch bist.
Ja, ich habe ihn auf der Ökodorf-Konferenz erlebt und von seinem Circle Way erfahren, den er ja regelmäßig in Europa abgehalten hat. Ich konnte leider selbst nie teilnehmen an so einem Camp, aber ich denke mir, also wenn so einer der Ältesten dabei ist mit so viel Erfahrung, das bringt die Menschen doch wirklich nahe zueinander und lässt so diese Empfindung eines Stammes oder einer Familie aufkommen und das finde ich auch sehr schön.
Also da möchte ich auch noch was dazu sagen, zu den Ältesten. Zum einen ist es so, dass es auch wirklich Älteste sein sollen. Also der Manitonquat hat sehr vieles vorgelebt, ist durch vieles durchgegangen und hat sich auf den Weg gemacht, auch diese Weisheit in sich anzusammeln. Und deswegen ist er auch für uns ein Ältester, wird er immer sein. Und es liegt an jedem von euch, jeder, der jetzt zuhört und an mir selber auch, dass wir uns so verhalten und so leben, dass wir selber auch zu Ältesten werden können für die, die nach uns kommen. Und damit schaffen wir eine neue Welt, so wie der Manitonquat das gemacht hat, mit der Story das gemacht hat, so können wir das auch tun. Aber wir müssen es halt tatsächlich auch gehen, diesen Weg gehen, auf unsere Art, unsere Herzen sprechen lassen, in unsere Weisheit in die Tiefe gehen in die Verbindung gehen und auch in die Hingabe. Und ja, dann, wenn man den Weg geht, dann ist man irgendwann auch mal in dem Kreise der Ältesten und kann etwas weitergeben. Und so hat es immer funktioniert. Und ich wünsche mir, dass es auch hier in unserem ja, Volk oder wie auch immer man das jetzt sagen möchte, in unsere Familien, in unsere Gemeinschaft, dass es da wieder so wird, dass die Ältesten da sind und dass die auch was zu geben haben und was zu sagen haben und dass die auch gewertschätzt werden und nicht einfach irgendwo abgeschoben werden. Ich habe jetzt meinen Ältesten, meinen Großvater gesehen, den Larsen Medicine Horse, der, obwohl er sehr ja, alt schon ist und gezeichnet von seinem Leben und auch verschiedene Krankheiten hat, dass er trotzdem in den Sonnentanz reingeht und pierst und betet. Also das ist was, wo ich sehe, wie er dann gewertschätzt wird dafür und wie seine Kraft vorhanden ist, obwohl er ja augenscheinlich ein alter Mann ist, der keine Kraft mehr hat, aber die Kraft ist da. Und da empfehle ich den Seum, den Patrick Kammerer, ein Freund von mir, der hat jetzt ein wunderbares Lied gemacht darüber, auch über die Ältesten. Und da merke ich einfach, es kommt an wieder bei den Menschen. Und ja, ist ein Grund zur Freude, aber auch ein Grund für uns alle, den Weg dann ganz bewusst zu gehen.
Aho.
Walter, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wir sind ins Wort gefallen. Bitte nochmal.
Ja, ich danke schön und vielleicht hören wir uns gleich noch ein paar Minuten im Nachtalk.
Ja, danke für deine Teilnahme heute Abend hier. Ja, ich frage nochmal von oben nach unten ganz kurz, bevor wir dann hier Schluss machen in der Sendung, denn sie kommt ins Archiv, sind 2 Stunden schon drüber. Ich sage immer, bis maximal 3 Stunden, aber da lade ich doch den Stefan gern nochmal zu einer zweiten, dritten Sendung ein, weil es muss ja nicht ewig so lang gehen. Und ehrlich gesagt, 2 Stunden Sendung muss man auch erstmal hören können. Ja, ich frage noch mal ganz kurz, Yassi, und du bist auch noch hoffentlich da, vielleicht ein paar Worte für dich heute zusammengefasst, wie dir die Sendung gefallen hat.
Ja, lieber Klaus, ja, ich bin ziemlich später reingekommen, genau eben bei diesem Teil, beim Schnupfen. Meinem Schnupfen geht's noch nicht besser, aber ja, ich danke für den Beitrag.
Ja, danke dir, Yassi. Und Lisidia, bist du am Mikrofon? Nein? Dann deparier nochmal deine Worte für den heutigen Abend.
Ja, also ich war jetzt nochmal ganz am Ende ganz angetan von dem Nachruf auf diesen Ältesten, den muss ich jetzt sagen, ich glaube nicht vorher viel von ihm gehört zu haben, aber alleine die Erwähnung sozusagen, dass es ja eine Möglichkeit gibt, im Prinzip auch Ältester zu werden und dass es gut ist, dass wir die haben, finde ich auch sehr schön. Kann mir das auch einigermaßen vorstellen und wollte da nochmal zu sagen, dass ich mich da tatsächlich auch dafür interessieren würde, wie man so einen Weg geht und einfach nachfragen muss, Interesse halber, wo man das nachschauen kann, also wie der Weg aufgezeichnet ist, vom Jüngsten zum Ältesten, weil ich denke, der Älteste, das wird ja nur einer, sag ich mal, ja, das wird ja nicht jeder Älteste, aber es ist ja egal, an irgendeiner Stelle muss man mal anfangen. Und dieser Älteste, der müsste ja eigentlich auch die ganz Jungen mit einschließen. Das heißt, der muss seine Zuhörer ja auch erstmal da abholen können, wo sie stehen. Und dann zeigt er denen schrittweise den Weg, weiterzukommen, ja, bis dahin, wo er ist. Ja, er ist jung, er ist auch alt. Und das einfach nur nochmal einmal als Dankeschön für das Thema und für diesen Nachruf, für die Erwähnung und auch nochmal als Frage, wo man da Informationsquellen findet, sozusagen, die einem den Weg zeigen, schrittweise in so ein Thema vertieft hinein.
Also ich kann dazu sagen, dass wir halt eben deswegen den Verein gegründet haben für indianische Lebensweisen, wo wir den roten Weg gehen, wo es eben diese Rituale gibt, die dir den Erfahrungsrahmen gebet. Und ein Ältester wird man einerseits auch durch eine Lebenserfahrung, also man hat schon ein gewisses Alter, wenn man da reinkommt. Ich habe gehört, bei den Cree muss man mindestens 54 sein. Aber ich denke eher, dass es noch mehr um einen gewissen Grad an Erfahrung geht, was man tatsächlich gelebt hat. Also wie man sich auch ins Leben geschmissen hat, wie man die Rituale mitgemacht hat, den Erfahrungsrahmen genutzt hat. Und es kann viele Älteste geben. Also bei den Indianern ist es nicht so wie bei uns, dass es einen Obersten gibt, sondern das ist immer ein Kreis. Und ja, tritt ein in den Kreis und mach wahr, was du weißt. Das ist eine Textzeile von Thomas D. Und ja, darum geht's. Geh den Weg, schmeiß dich da rein, lebt die Rituale und ja, bring dein Ego auf seinen Platz. Es ist wichtig, dass es da ist, aber es darf nicht der König sein. Und ja, das ist das, was die indianischen Rituale ja hauptsächlich den Menschen beibringen, dass sie den tatsächlichen Teil, den ewigen Teil in sich spüren, die Leute, die den Weg gehen, und dass das Ego nur ein Hilfsmittel ist. Und ja, da diese Erkenntnisse dadurch, die kann man dann teilen, wie der Story das gemacht hat, der Manitonkwad. Und es gibt aber auch andere Wege. Manche sind sehr still und wirken trotzdem. Und es gibt bestimmt auch viele andere Wege, wie man da hinkommen kann in diesen Status. Im Grunde genommen ist es wichtig, aus dem Herzen zu leben und ja, das Herz sprechen zu lassen. Und wenn man das geschafft hat und im Hier und Jetzt bleiben kann, ich glaube, dann qualifiziert man sich automatisch irgendwann in diesen Status zu kommen.
Dankeschön für die ausführliche Antwort auf Dipalir. Walter haben wir noch als letzten heute. Walter, bitte. Ist er nicht da?
Ist er nicht da?
Doch, ich bin noch da. Ich musste erstmal den Bildschirmschoner wieder wegdrücken. Ja, es hat mir gut gefallen. Vielen Dank für deine Einblicke. Also in Sachen Gemeinschaftsbildung, wie Manitonkwad das gemacht hat, bin ich weiterhin interessiert, da es mir relativ gut geht, nicht so sehr an Heilung, mehr an der Heilung miteinander, also das Konkurrenzdenken aufzugeben, neue Wege zu finden, naturnahe zu leben, einfache Lebensstile zu entwickeln. Das interessiert mich mehr am indianischen Thema. Nochmal danke und vielleicht bis gleich im Nachtalk.
Ja, lieber Stefan Bergmann, deine Sendung geht zu Ende und ich denke mir, wir hatten heute einen schönen Abend gehabt, einen tollen Abend in einer Reise in einer anderen Welt, darf man auch ruhig so sagen, in einer Welt, die jeder viel mehr zumindest kennen sollen dürfte. Und ich glaube, da haben wir heute viele Inhalte, die gutstimmig sind für viele Menschen. Und wenn man es nicht gutstimmig ist, darf man uns natürlich das schreiben. Mein Kater schreit schon, der möchte gleich was zu essen haben. Ja, ich sag mal so, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und meine Frage ist, ob auch du eine zweite Sendung gerne machen wollen würdest. Ich würde mich sehr freuen.
Ja, klar, also kann man gerne machen. Mir hat es jetzt auch Spaß gemacht. Das war für mich auch jetzt neu, dieses Format hier, da mich zurechtzufinden, aber es klappt gut und es gefällt mir und ich habe da Spaß dran und ich glaube, manche Themen sind auch interessant, die mir noch aufrufen können. Das ist ja der Sinn auch von meiner Arbeit, das ja zu verbreiten und den Menschen nahe zu bringen und sie zu inspirieren. Und wenn es da eine Gelegenheit gibt, bin ich sehr gerne dabei.
Ja, wunderbar. Ja, ich denke, dir hat es auch heute gut gefallen. Die Zeit ist so schnell vorbeigegangen und ja, ich sage einfach mal lieben Dank nochmal an die Zuhörer da draußen, an die Neuen, die heute sich bei OkiTalk angemeldet hat. Ich werde es ihm nochmal ganz kurz namentlich kurz erwähnen. Da ist gerade ein Welkon gekommen, Kind des Lichts ist da, Armin, Dagmar Neubrunner ist heute gekommen und die Ingrid HB. ist ganz neu reingekommen und jetzt aktuell sind auch schon wieder zwei neue User neu bei uns auf der Plattform. Dankeschön erstmal dafür. Ja, und ein bisschen aktiver im Chat dürfte noch werden da draußen. Einfach in den Chatbereich einsteigen, dann macht es noch mehr Freude. Ihr gestaltet OkiTalk. So, der letzte Song, den wird unser Stefan natürlich ankündigen und freue mich darauf und sage nochmals Dankeschön, Stefan. Das war Stefan Bergmann und da war das Thema heute Ich weiß, dass ich hing am windigen Baum. Und seine Homepage nochmal ist www.motherdrump.de. Und Stefan, der letzte Song. Danke.
Ja, erstmal auch noch Danke von meiner Seite. Ich grüße euch alle aus dem Herzen. Und ja, beende den Abend jetzt mit dem Song von Thomas D. Gebet an den Planet. Au.
Wir alle beten für diesen Planeten. Wir alle beten für diesen Planeten. Wir alle beten für diesen Planeten, um jedem neuen Tag in Hoffnung zu begegnen. Unser Licht durchbricht die Nacht in dem Glauben daran. Dies ist die dunkelste Stunde vor dem Sonnenaufgang. Sie mögen dich so sehr, sie wollen alles von dir und am liebsten noch mehr. Deine Haut ist ihre Kleidung, dein Fleisch ist ihr Essen, dein Geist ist vergessen. Bei dem Versuch, das Recht auf Leben in Gesetze zu verpacken, haben sie bei dir, Tier, einige Sätze weggelassen. Deine Schreie zu erhören wurde leider verpasst. Weil du für Menschen keine verständliche Stimme hast, erhebe ich meine Stimme für dich. Es scheint noch immer vonnöten, ihr erinnert euch nicht. Du sollst nicht töten, denn du kriegst, was du gibst, bist, was du ist, weißt, was das heißt, alles kommt zurück. Hier ist mein Gebet an diesen Planet. Der Versuch zu beschreiben, was mir nahe geht. Solange sich diese Welt noch dreht, werdet ihr meine Stimmen hören. Immer wieder Menschen treffen, die aufs Leben schwören. Wir alle beten für diesen Planeten, um jedem neuen Tag in Hoffnung zu begegnen. Unser Licht durchbricht die Nacht in dem Glauben daran. Dies ist die dunkelste Stunde vor dem Sonnenaufgang. Tut mir leid, Natur, denn deine Erben erheben sich gegen dich und erledigen dich. Du warst vollkommen in Vielfalt, mit allem im Einklang, bis der Mensch mit Gewalt in dich eindrang. All deine Schätze, die am Anfang allen gut vertraut, sie wichen Plätzen, die auf Tränen und Blut gebaut. Ich seh die Wunden blinder Wut auf deiner Haut entstehen, obwohl doch die, die dich verletzen, damit gegen sich gehen. Und dennoch liegt etwas Heiliges in deiner Luft, an besonderen Plätzen. Ein besonderer Duft, der mir sagt, dass jeder Weg so wichtig ist wie jeder Fluss. Und jeder Baum, jeder Berg dort steht, wo er muss. Sie handeln wieder ihren Sinn, als wären sie blind, wenn ihre Ziele nicht im Einklang mit dem Deinen sind. Und selbst um dich, Mensch, tut es mir leid, denn du quälst dich selbst die meiste Zeit. Im Krieg mit deinem Ego stehst du neben dir. Ewig die Frage verdrängt, weswegen leben wir? Du findest keinen Frieden hier. Bist zum seelenlosen Wanderer und dein Lebenskampf geht auf die Kosten anderer. Verfolg in Liebe all die Ziele, die du gut nennst. Doch geh nie gegen dein eigenes Blut, Mensch. Denn du irrst, wenn du denkst, hier steht jeder für sich. Was gegen uns geht, geht gegen dich. An jedem Staat ist eine Ziellinie und wir sind alle gleich weit und aus einer Familie. Um die Tests dieser Zeit zu bestehen und um weiterzugehen, muss hier jeder sein Ego in Demut zurücknehmen. Hier ist mein Gebet an diesen Planet. der versucht zu beschreiben, was mir nahe geht. Solange sich diese Welt noch dreht, werdet ihr meine Stimmen hören und immer wieder Menschen treffen, die aufs Leben schwören. Wir alle beten für diesen Planeten, um jedem neuen Tag in Hoffnung zu begegnen. Hier ist mein Gebet an diesem Planeten. Der versucht zu beschreiben, was mir nahe geht. Solange sich diese Welt noch dreht, werdet ihr meine Stimme hören. Immer wieder Menschen treffen, die aufs Leben schwören. Wir alle beten für diesen Planeten, um jedem neuen Tag in Hoffnung zu begegnen. Unser Licht durchbricht die Nacht in dem Glauben daran. Dies ist die dunkelste Stunde vor dem Sonnenaufgang. Mein Gebet an diesem Planeten. Der versucht zu beschreiben, was mir nahe geht. Solange sich diese Welt noch dreht, werdet ihr meine Stimme hören. Und immer wieder Menschen treffen, die aufs Leben schwören. Wir alle beten für diesen Planeten, um jedem neuen Tag in Hoffnung zu begegnen. Unser Licht durchbricht die Nacht in den Glauben daran. Dies ist die dunkelste Stunde vor dem Sonnenaufgang. Radio Bogi.